Grüß euch und herzlich willkommen bei Frischfleisch und Natursekt, die kulinarische Freakshow mit Andy Hauser
und Andy Stürmer.
Und los geht's! Grüß euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frischfleisch und Natursekt. Heute wird es ein bisschen rockig. Aber zudem, wie immer später, der Andi kann gerade gar nicht reden, weil er ihn begrüßen wollte, weil er schon wieder ein Glas Speckbirne im Mund hat.
Speckbirne im Mund.
Wie ist?
Gut.
Servus, mein Freund.
Servus, Christian Stimmer. Ja, heute haben wir einen Sensationsgast. Also, ihr schnallt euch schon mal fest, klappt die Tischchen hoch. Wir starten in Kürze. Aber bevor wir starten,
hoffe ich, dass wir kurz Cowboy Cola haben.
Cowboy Cola? Sollen wir die Geschichte erzählen?
Haben wir die letzte Mal zu?
Ich bin mir nicht sicher.
Ich bin mir nicht sicher.
Aber wurscht. Ich sage nur, Codewort im Flieger, vordere Bar ausgerammt und hintere Bar ausgerammt. Und Codewort, alles war brunzwarm.
Genau.
Und ist trotzdem geworden. Den Rest könnt sich selber denken.
Stimmt.
Wie die Schülerbuben sind es ausgerückt.
Ja, aber wir haben das ganze Flugzeug unterhalten, es war relativ lustig.
Ja, für uns.
Ja, ja. Ich weiß nicht, ich meine, die, was vor uns waren, wir haben mit einem Platz getauscht, dann haben wir dann immer Wodka eingeladen und die haben immer nur untereinander geredet, hey, wie können die so viel Scheiß reden? Die hinter uns waren nicht so glücklich, habe in die Gesichter gesehen. Und ja, bei uns war es ziemlich wurscht.
Weil dann meine gesehen.
Stimmt.
Ja, ich würde sagen, es ist ein ereignisreiches 2026. Wir haben Hitzewerte, wir haben die zweite kleine Hitzewelle, würde ich sagen. Ich finde es geil, ehrlich. Ich mag es, wenn es warm ist. Es ist ein bisschen wie wenn es aussieht, ist wie in Griechenland. Trocken, heiß, geil.
Aber zum Glück hast du ein Lager, wo immer genug zum Trinken drin ist.
Genau, und da herinnen ist ja relativ kühl. Wir sitzen wahrscheinlich bei unter 30 Grad, also eigentlich fällt sich nichts.
Ich war ja letzte Woche, das muss ich auch kurz erzählen, ich war in Wien mein Firmen-Event gehabt, wo wir Mittag oder Vormittag unsere ja, Teambuilding-Geschichten gehabt haben, mit all den neuen Themen behandelt und Nachmittag waren wir mit Golf spielen, das habe ich dann gar nicht erzählt. Wir haben so Abschlagtraining sagen, weil du bist der Golfspieler, mit Putten und Eisen und was da dafür, was du sagst.
Ich bin Golfspieler, ich bin grundsätzlich angemeldet und ich habe ein Handicap, aber damit weiß ich es aber auch schon. Okay.
Ein Handicap hast du sicher, aber wie schaut es bei Golf aus? Golf. Also, nein, auf jeden Fall waren wir am Abend im Heurigen von Daniel, was er früher gehabt hat. Liebe Grüße an den Schlosser Daniel.
Genau, Grüße.
Der hat den Wein, den Heurigen Mutt gehabt.
Im 19.
Im 19. Mhm. Und war wirklich gut, was er so klassisch Krautfleckerl gegessen und so. Mhm. Richtige schöne Wirtshausküche gehabt. Und ja, viele Flaschen Wein, viele Schnaps. Dann sind wir ins Bermuda-Dreieck gegangen und dann rausgespuckt hat uns am 6. Uhr vorher, haben sie uns aus dem Volksgarten an gesagt, dass wir gehen müssen, weil wir nicht genug gehabt haben.
Eine Runde im Volksgarten gegangen.
Ja. Schön. Ja, war lustig.
So, aber heute haben wir was ganz was Aktuelles, weil, ja. Und der Grund, warum dieser Gast da ist, in Kürze ist es wieder soweit. Ich spoilert einmal, es geht um das Festival Rock im Dorf. Und das ist deswegen eine geile Geschichte, weil A, ein oberösterreichisches Original würde ich es jetzt einfach einmal nennen und B, eines der richtig coolsten Festivals, die es da in der Gegend ist. Und ich würde sagen, Herr Stürmer, bitte störe uns an Stargast einmal gescheit vor.
Wir haben heute Stargast in Erichten, Hörich Böttinger.
Hallo.
Servus, grüß dich.
Grüß euch. Ja.
Nein, mich freut es extrem, weil wir haben uns letztes Mal gesehen beim Loveboat, gell, von Mike, die Veranstaltung.
Ja, genau, tatsächlich.
Mhm. Und ich habe dich schon mal angeredet. Ich muss das jetzt kurz davor erzählen. Der Jarek und ich haben eine coole Vorgeschichte eigentlich gemeinsam.
Ja, zuerst aber eher du, ja.
Wenn eigentlich was zum Schauen ist, gell?
Ganz was Neues.
Vor ein, zwei Jahren oder vor zwei Jahren haben wir uns in der Hildegard getroffen. Oder vor zwei, drei Jahren, vielleicht war es schon vor drei Jahren. Dann haben wir uns in der Hildegard getroffen, ist vor allem ein voll nettes Café-Bar in Kirchdorf in der Passage. Und wir stehen uns so benannt und wir kennen auch voll viele Leute eigentlich. Gemeinsam mit Bekannten und Freunden. Er sagt Servus und ich sage, hey, Servus, ich bin der Andi. Dann schaut er mich an, ich bin der Stimme an, die habe ich gesagt, dann schaut er mich an, also bist du komplett behindert, jetzt stößt du schon wieder vor. Warst du letztes Mal schon wieder so fett? Und er hat gesagt, dass ich mich schon dreimal vorgestimmt habe, weil ich habe ihn nicht mehr kennt. Und das Thema ereilt mich bei ein paar Leuten. Chucky, wenn du zuhörst, dann weißt du genau, was ich rede. Wir haben beim Raven Snow und da haben wir zwei Mädels begrüßt, die sind erst gerade Münster und sie, hey, servus. Und ich schaue so, ja. dass der Kreuzkontamination im Auge hat.
Nein, ist entschuldigt, absolut. Ist, kann passieren.
Ja, kann passieren, zu spät. Ja. Du kommst da immer so spät, weißt du? Nein, aber nichtsdestotrotz, Erich, du hast da schon viel gemacht, du hast das schon in unserem Vorgespräch erzählt. Wir werden jetzt, kann man gleich sagen, wie wir das Format jetzt gestalten. Wir werden jetzt in der Folge, werden wir mal das Rock im Dorf, das Thema behandeln, weil da bist du eine Zeit lang schon im Organisationsteam dabei, den Verein gibt es schon lange und das ist jetzt in ein paar Tagen. Und ich würde mal sagen, stell dir mal vor, wir nennen uns einfach, wer bist du, was saufst du, was frisst du, was trinkst gern, was isst gern, was sollte man mit dir wissen und was ist der Werdegang?
Wer bist du, was saufst du, was frisst du?
Ja, genau.
Interessant, ja, gefällt mir recht. Vielen Dank für die Einladung einmal, dass ich da sein darf bei euch. Es ist ja eine Kulinarik-Sendung, da habt ihr also eine Kulinarik-Show.
Ja, sozusagen. Und Genuss. Musik ist auch Genuss.
Kulinarik und Genuss und ich halt Musik genauso viel kulinarisch für ihn. Ja, also dem kann man schon frönen, genauso wie jedem anderen. Ames Büsch oder ein Ames Göll oder sowas.
Ist das dann ein Amüs Sound?
Ja.
Das war dann die Pre-Party, ist das. Das war eine Vorband, ist eigentlich ein Ames Büsch oder Ames Göll.
Genau. Und nach dem her einmal vielen Dank für die Einladung, freut mich recht. Genau. Mein Name ist eben Erich Pöttinger, bin aus Kirchdorf an der Krems und bin bin eigentlich beim Radio tätig ursprünglich, also arbeite seit 15 Jahren oder seit 17 Jahren bei einem kleinen Radio in Kirchdorf an der Krems und bin eigentlich IT-Techniker gelernter und bin jetzt aber eigentlich in der Rolle des Festivalleiters und Obmann-Stellvertreters hier vom Rock im Dorf Festival. Genau.
Darf ich gleich mal sagen, du hast eine richtig perfekte, wahnsinnig angenehme Radiostimme.
Na, danke.
Nein, jetzt ernsthaft. Also man merkt, wenn Leute das sozusagen professionell machen, nicht so zwei Wageln wie wir.
aber der hat auch schon Backentraining gemacht, sagst du.
Ich war schon Backentraining gemacht, der Schlosser sagt immer.
So was. Das kommt aber nicht. Ja. Ja, wir sagen immer so Backentraining, wir haben ein Beef Tartare gegessen und so
herrlichen Tartare. Genau, wir haben es zermahlen. Genau. Aber das, der Werdegang, wie kommt man von der IT zum Radio?
Über meine Musikleidenschaft eigentlich, kann man so sagen. Ich habe 3 Jahre in Linz und 3 Jahre in Wien gewohnt, große Firmen betreut, als Kundensupportler, also Supportdienstler, als Kundenbetreuer. Und bin dann wieder zurückgekehrt nach Oberösterreich und ja, dann fragen mich zwei Leute, ob ich mit einer Radiosendung machen will und war so, was wie ein Radio. Ja, es gibt gerade ein Radio in Kirchdorf, weil da gibt es ein Festival der Regionen, so alle 4 Jahre gibt es das in Oberösterreich und genau, und im Zuge dessen hat es eine Festivalradiostation in Kirchdorf gegeben und ja, die hat dann. Also das hat den Mitmachenden so sehr taugt, dass sie gesagt haben, hey, das machen wir länger. Und da haben wir geschaut, dass das darüber hinaus noch einen Bestand findet. Und zwei Freunde haben mich angeregt bei einer Feier, hey, wir haben gerade 2-mal eine Radiosendung gemacht. Willst du nicht mitmachen, du machst nicht so viel Musik und so. Ja, bin ich halt mitgegangen. Zufälligerweise an meinem Geburtstag gewesen damals, eine Flasche Wein mitgehabt. Und so haben wir die erste Radiosendung gemacht und so bin ich dann irgendwie da reingekommen. Das ist alles Zufall. Also, ja. Aber eine Musikleidenschaft.
Crossover, also der Wein hat deine neue Leidenschaft entfacht, siehst du, Mogi? Das ist
Musik und Genuss, sind wir schon wieder beim Thema.
Haben wir schon.
Genau. Und Radio heißt B138 vor allem, das haben wir noch gar nicht gesagt.
Gell? Genau, so wie unsere Straßen, an derer wir liegen.
Genau, die legendäre B138, die wir alle kennen, lieben oder auch nicht.
Genau, sind wir nicht am anderen Ende da jetzt gerade?
Ja, genau, wir sind auch genau da. Ja,
sozusagen, genau. Das war die Verbindung zu Nova, Manda.
Ich wollte gerade sagen.
Genau. Die Nova unsere
war so eine neuralgische Schnittstelle.
Ja, es ist sie.
Oder Nahtstelle. Okay, also IT und das heißt, du hast das Radio begonnen. Ich muss zugeben, ich kenne B138 zwar, aber gib uns ein bisschen einen Rahmen. Wie funktioniert das dort? Wie läuft das? Was macht ihr?
Wir sind ein sogenanntes freies Radio. Eine bessere Bezeichnung ist dafür Community Radio Station. Wir betreiben eine Radiostation, damit andere Radio machen können. Das heißt, ich bin nicht angestellt zum Radio machen per se, sondern ich mache nur einen Bruchteil meiner Anstellungsverhältnisse des Radio wirklich, sondern wir betreiben eine Plattform, damit Bürger sich beteiligen können und Radio machen können.
Ah, okay.
Das sind wir. Genau, so ganz kurz zusammengefasst. Genau.
Wir kommen auf das Thema Radio nachher nochmal intensiver zurück. Mhm. Bevor wir sozusagen weiter dann, trotzdem interessiert mich schon, weil das bin ich jetzt ein bisschen, da bin ich jetzt ein bisschen picky. Mhm. Wenn du aus der IT kommst, darf ich fragen, welcher Bereich ungefähr, weil da gibt es ja auch von Hardware, Software, gibt es ja auch alles Netzwerk, ERP, Security, was war so dein Steckenpferd? Was hast du, wo warst du grundsätzlich daheim?
Klassischer Vorort und Second Level Support und Netzwerktechnik.
Okay.
Eigentlich vor allem, ja.
Du hast geschaut, dass die Hitten rennt.
Genau.
Wie man so schön sagt.
Genau. Ja.
Warum hast du dem komplett den Rücken gekehrt?
Ich bin auf was draufgekommen, auch erst viel später, nachdem ich diesen Rücken gekehrt habe, aber es hat sich einfach ausgestellt, dass so ein laufender Prozess, also so Daily Business, jeden Tag dasselbe unter Anführungszeichen, nicht unbedingt das ist, was mir so taugt. Auch wenn mir die Art der Arbeit extrem taugt hat, muss ich auch sagen, und in vielen Firmen auch einfach das Betriebsklima. Aber ich bin eher gemacht für projektorientierte Arbeit und das habe ich im Radio zum Teil ein bisschen mehr und ich habe abwechslungsreichere Arbeit. Ich bin nicht mehr nur IT-Techniker. Ich bin ja quasi CTO vom Radio sozusagen und spüre auch ein, zwei andere Rollen. Aber das heißt, ich habe sehr viele verschiedene Sachen zu tun und habe nicht 40 Stunden in der Woche IT, sondern ich habe einmal 10 Stunden in der Woche IT, dann habe ich mal 0 Stunden in der Woche IT, dann habe ich 40 Stunden in der Woche IT. Und das ist so das, warum man das taugt hat, warum man die Entwicklung eigentlich taugt hat und warum ich ein bisschen außer wollte aus dem RAL. Ehrlich gesagt hat es sich aber zufällig so entwickelt. Ich hab bei einer Firma aufgehört, weil es mir dort nicht mehr taugt hat. Dann habe ich wo übergangsmäßig gearbeitet bei einer anderen Firma, also ganz was anderes. Und nach einem Jahr habe ich das Angebot gekriegt, dass ich beim Radio anfangen kann, wo ich selber als ehrenamtliches Mitglied Radio gemacht habe zu dem Zeitpunkt. Also das war so, ja, okay, ja, cool, natürlich, lässig. Aber was das dann heißt, dort wirklich zu arbeiten, habe ich
auch. Aber du hast auch gesagt, du bist über die Musik zum Radio gekommen, da haben deine Freunde gefragt, was hast du vorher gemacht, hast du aufgelegt?
Nein, eigentlich nicht. Ich war Musiksammler.
Ein Musiksammler?
Es war ja, also das kann man sich heute gar nicht vorstellen, pre-YouTube, pre-Spotify-Ära.
Mit Platten und CDs.
Also, ja, ich bin ein IT-Techniker, ich sag's nur einmal. Also, ab dem Zeitpunkt, wo MP3 entdeckt wurde oder da rausgekommen ist, habe ich alle meine CDs genommen und habe es digitalisiert. Das war mal der erste Schritt und damit war ich einfach mal schon overwhelmed, dass ich jetzt nicht einen Dreifach-CD-Wechsler brauche oder einen Fünffach-CD-Wechsler, der sich dann voll langsam und also das war einfach eine Offenbarung für mich, was mir da plötzlich da kam, Playlist-Gestaltung und boah,
also. Ich meine, also für die Historiker, ein CD-Wechsler ist ein Gerät.
Wenn man so eine runde ist,
über eine Scheibe, die ungefähr zu 15 cm Durchmesser und 1 mm dick.
14, ja.
Danke, 14, siehst du. Man erkennt den Techniker sofort, wenn man ein technisches Datenschnipsel hinschmeißt, genau, wenn man es hinschmeißt. Und der Wechsler war, wo mehrere Scheiben übereinander waren und natürlich kann das Gerät immer nur eine Platte nehmen, so wie früher ja, die
Jukebox. Oder die Scheiben. Was du in den Tower drin hast, gehabt hast, wo du 3- oder 5er Wechsel drin gehabt hast.
Oder im Auto, wo man 6-fach Wechsler. Damals noch vom Alpine oder Pioneer, da hat es eh nichts anderes gegeben.
Und Rockford-Anlage dazu, dass alles
gekauft hat. Rockford-Fass geht.
Sicher. Ja. Waren wir dabei?
Ja, aber das heißt, du hast eigentlich die Musik dann schon digitalisiert und hast das so aufgehoben oder für die konserviert.
Ja, ich habe dann angefangen, dass ich wirklich so richtiger MP3-Sammler geworden bin, ganz in der Crazy-Liga mit ich habe ganz schrägen Zugriff auf Musik gehabt, auf, sage ich mal, OD-Releases nennt man das, also Null-Tag, also am Tag des Releases habe ich die Sachen sofort angeboten bekommen und habe Quellen gehabt, die du eigentlich normalerweise nicht hast. Du war ein bisschen in der Piraterie auch drinnen.
Vor allem zu der Zeit, weil
ja, eben.
Weißt du, du hast ja keine Plattform gegeben,
nein,
wo du dich angemeldet hast, keiner.
Nein, das waren geschlossene Plattformen, wo du nur auf Invites eingeladen hast werden können, weil du in der Szene irgendwen kennt hast. Und so bin ich halt eingeladen worden und dann sind da nur 10.000 Mitglieder und dann bist du halt relativ bald, kriegst du dann Lilen oder irgendwelche Platten, die halt, weiß nicht, das Gros der Welt noch nicht einmal gehört hat. Mhm. Und so hat meine Musikleidenschaft angefangen. Ich habe dann auch viel Bootlegs oder meine Musiksammelleidenschaft angefangen. Ich habe dann auch viel Bootlegs gesammelt, also Sachen, die quasi nicht offiziell released worden sind, sondern nur irgendwo mitgeschnitten worden sind. Auf Konzertebene zum Beispiel so Nirvana in der Capo 1989 zum Beispiel, habe ich die DVD daheim davon. oder 91 in der Arena, dann zwei Jahre später, wo es dann schon nass waren. Das merkst du dann einen Unterschied. Und auf solche Sachen, vor allem Unreleased-Stuff oder Promo-Releases, da fahre ich total drauf ab, weil da sind einfach Promo-CDs, werden zum Beispiel, oder sind früher ausgesendet worden, da waren einfach 7, 8 Remixe drauf, wo zum Beispiel der neuen Hit von der Madonna oder von irgendwem. Und dann haben die Empfänger haben dann angrätseln können, welcher das ihnen mehr gefällt, okay, und haben das dann zurückgeschickt. Und dann sind aber nur 2, 3 Remixe auf der Maxi-CD gelandet. Und ich habe aber die anderen 6 auch gehabt.
Also kann man dann sagen, haben Sie die ein bisschen eine Fragerunde in die Community gewesen, was am besten ankommt? Und es ist dann für die Plattenlabels ausgegangen dann wahrscheinlich, oder?
Genau. Die haben dann also quasi einfach Leute bemustert und die haben mir Feedback gegeben zum Teil und daraufhin haben die entschieden, ja, welchen Remix haben wir auf. Und ich habe aber alle 8 Remixe gehabt und teilweise sind dann aber vielleicht andere dabei, die lässiger sind oder vielleicht ohne Vocals und dann hast du das einzige, der DJ dann irgendeinen Track, der halt ohne Vocals du spielen kannst und alle haben nur den MIDI-Vocals. Solche Sachen haben mich aber recht gereizt. Ich habe aber erst nach meiner Rückkehr nach Oberösterreich zum DJing angefangen, wie dann das mit dem MIDI-Controller aufgegangen ist. Ich habe mit Platten, das haben wir gelernt, aber ich habe das nie wirklich können.
Ja, Vinyl, ich glaub, dieses physische Sammeln von Vinyl, CDs nehme ich jetzt fast ein bisschen aus, aber das ist völlig anders, wie wenn du die Musik sammelst. Mhm. Weil beim Datenträger Vinyl geht es ja darum, dass du eine große Fläche hast, die für die ein Image darstellt, das die verbindet mit Musik. Also da geht es um eher was anderes.
Allein das Cover.
Ganz genau, das Cover und meistens auch die Sleeve und auch was drinnen war und Geschichte und vor allem Doppelalben und so.
Da kaufst du das zweimal als DJ im Normalfall, eine gute Platten, einmal zum Aufhalten, einmal zum
Aufhalten
und einmal zum Spielen. Ja, genau.
Drum, also das sind Unterschiede. Mhm. Das ist das Thema, wenn man auf Musik steht, dann geht es um die Musik. Wenn man aber sozusagen diese Sammelleidenschaft hat, und die haben ja viele.
Aber das Feeling auflegen mit Platten ist was anderes als...
Genau, das sind zwei Paar Schuhe. Mittlerweile kann man das zwar mit den Systemen schon so generieren, dass du den Unterschied nicht mehr kennst, ja. Aber ja.
Auf die Festivals, auf die großen, zückst du keinen einzigen Plattenspieler mehr.
Ja, weil's
gar nicht mehr.
Ja, weil's der auf Nummer sicher und so weiter. Und Vinyl-Abspülerei hat immer Fehlerquellen. Das muss man einfach so sagen.
Ja, es beginnt schon mit dem DJ-Booth, also der Tisch im DJ-Booth muss dann einmal
entkoppelt sein.
So, das hast du schon meistens eh schon mal. Ja, genau.
Das hast du meistens eh schon nicht.
Viel lassen den Tisch dann von der Decken runterhängen oder so.
Ja.
Aber das sind schon so Sachen, warum es für viele Vinyl-DJs und wir haben dasselbe Problem auch beim Rock im Dörf Festival, bei der Party-Stage haben wir auch ein, zwei Vinyl-DJs pro Jahr. Und gibt es auch oftmals Situationen, wo es dann einfach heißt, dass jetzt der Nadel gekupft ist, weil da jemand dagegen
bompert
ist oder so. Ja, genau, oder whatever.
Oder die Plattenkoffer, die DJs hat die Plattenkoffer zusammen. Der hat das Set wirklich zusammensuchen, aber die Plattenkoffer, also der hast immer 2, 3 Plattenkoffer und Plattentaschen, wenn du irgendwen kennt hast, bist du halt mit dem Plattenkoffer dran gegangen, hast gratis reingekommen, hat das auch nicht
so gut gemacht. Funktioniert.
Also, gut funktioniert.
Gut funktioniert.
Super funktioniert.
Nicht so, dass ich frage für einen Freund. Genau. Der Anthony, ein gemeinsamer Freund von uns, der absoluter Vinyl-Junkie ist, kommt aus London und produziert selber, damit kennt er alle möglichen Leute und kriegt alle Bootlegs immer auf Weißpressungen oder auf White Labels. Der hat daheim wirklich, ich leg den nicht an, so wie mein Whisky-Regal oben, hat der nur mit Bootlegs.
Ah, super.
Bist deppert.
In London ist die Szene halt auch sehr stark.
Ja, Wahnsinn. Und der hat hundertmal schon Sachen vorgespielt, wo ich gesagt habe, das kennt keines. Also kennt man in der Version gar überhaupt nicht. Weil er gesagt, das meiste ist nicht released worden, entweder aus rechtlichen Gründen, meistens wahrscheinlich sogar. Die meisten haben es ja echt black gemacht. Also die Sachen sind nie angefragt worden, sondern die haben es einfach einmal gemacht und geschaut, ob es ankommt. Und wenn es ankommt, dann kann man ja immer noch fragen. Oder auch nicht damals. Prodigy übrigens, ich glaube 80% der Nummern sind nur Samples.
absolut
Prodigy-Fan bin, aber es ist alles gesampelt.
Aber das ist, liegt im, das ist der Zeitgeist da gewesen, genau. Das ist halt an der Hip-Hop-Kultur oder an der Rap-Kultur da, orientiert natürlich und das lebt halt von den Samples. Whosample.com ist natürlich, da geht man hin, wenn man wissen will, welche Samples befinden sich.
Es gibt auf Insta ein paar so...
Wie heißt das? Whosampled?
Whosampled.com. Geil. Ja, gibt es mehrere Plattformen. Ja.
Geil. Aber jetzt was ist dein Lieblingsgenre? Ja. Ich weiß, das ist schwer zum sagen. Okay, deine drei Lieblingsgenres.
Ja, genauso schwer. Aber ist es
10?
Ja,
genau. Nimm so viel, wie du willst.
Ich kann es auf zwei Genres runterbrechen und das ist gut und nicht gut.
So meinst du, ja.
Es gibt nur zwei Arten von Musik, habe ich gelernt, und das ist gut und nicht gut. Und das muss jeder für sich selbst beurteilen können. Und Genres sind ja nur Schubladen für Journalisten oder Redakteure, die was in Worte fassen müssen oder was verkaufen und dann Anführungszeichen müssen. Den Künstler selber ist es ja scheißegal, wie man das nennt, weil der macht's, ne? Darum sind Grenzen schwierig, aber ich würde mal sagen, hier wahrscheinlich knapp die Hälfte der Musik, die ich höre, ist eher elektronisch motiviert und der Rest ist dann eher so Band. Wartige Musik, so würde ich es einmal einfach so ganz grob so sagen. Es gibt eher Genres, die ich benennen will, die ich noch nicht bereist habe oder vielleicht kurz bereist habe und dann gewusst habe, okay, das ist nicht mehr Liga. Mit dem tue ich immer leichter, wenn ich das aufzuhöre, als wenn ich da aufzuhöre, was mir gefällt.
Ja, ab und zu ist es im Leben auch leicht. Besser, wenn man weiß, was man nicht will, als wie wenn man weiß, was man...
Naja, ich hab schon das Gegenteil in Erfahrung gebracht. Es ist dadurch, dass es immer leichter ist, zu sagen, was man nicht will, sollte man sich einmal damit beschäftigen, was man will.
Zumindest, dass man die gleich hinsteuert, wo man hinschaut. Aber da sind wir schon wieder bei.
Ja, jetzt werden wir philosophisch. Ja.
Ist in Ordnung. Immer. Ist in Ordnung. Ja. Wenn irgendeiner dreckigen Schmäh irgendwann noch mitten in eine
Haut. Genau, kann man einen Break reinmachen. Da sind wir schon beim Thema, was du gesagt hast, Bands. Danke dir auch vor allem. Du, wie ich mich sehr stark angekündigt habe, du bist ja im Komiteeverein, wegen was wir jetzt gerade einmal drüber reden, ist das Thema Rock im Dorf, was du jetzt seit 2013, glaube ich, mit euch einen Verein begleitest oder eingestiegen bist. Und vielleicht kannst du uns einmal mitnehmen in das ganze Thema, wie das entstanden ist, wie du dazugekommen bist und warum kommt man auf so eine verrückte Idee, das eigentlich das beliebteste Festival Oberösterreich zu machen. Ich sag's jetzt einfach einmal so.
Warum kommt man auf die Idee? Ja. Ganz ein profaner Grund. Eigentlich, nachdem es einige Jahre, also ich glaube seit 2001 hat es das gegeben, das Festl Rock im Dorf, hat es damals geheißen, ohne Festival hinten dran, und ist vom Inzersdorfer Freundeskreis veranstaltet worden, war ein Tag gratis, am zweiten Tag mit Eintritt und so auf maximal 1000 Leute. Und die haben dann einige Jahre dann nicht mehr wollen, haben gesagt, das kann nicht mehr veranstalten, ist alles brach gelegen, und waren recht motiviert, dass das irgendwem übergeben, falls das jemand anderes übernehmen will. Dann ist ein Matura-Projekt entstanden 2012, hat sich eine Matura-Klasse oder ein Projekt in einer Matura-Klasse gebildet, die haben gesagt, das machen wir. Wir machen das Festival 2012. Das ist unser Matura-Projekt. Gesagt, getan. Ein paar Eltern als Lehrer, ein paar Eltern als Ordner engagiert sozusagen.
Höchst professionelle.
Aber das ist eh cool, dann hast du schon wieder einige Leute, die da die Idee ausarbeiten und die sich vor einhängen. Schüler haben begeistert, haben auch Ziel, genau. Leisten was.
Genau. Es hat echt super funktioniert, haben damals echt coole Bands gefeiert, also eingeladen und gefeiert. Ich kann mich noch erinnern, dass ich mit einem vom Headliner geredet habe, den ich zufällig kennengelernt habe, und der hat recht, hat gesagt, ein bisschen überfordert sind schon, das Veranstalterteam, aber sie haben so super Tontechniker daheim. Also da. Also wir können sie nicht beschweren. Es ist alles super. Ja. Und dann haben sie ein bisschen ein Minus geschrieben bei der Veranstaltung. So 2.000, 3.000 Euro oder so vermutlich. Und dann war die Motivation da, hey, das haben sie jetzt privat zahlen müssen, die Schülerinnen und Schüler. Das, naja, dann lasst uns einen Verein gründen und schauen, dass wir die Kohle nächstes Jahr für sie einholen in dem Verein und dann einer das zurückzahlen können. Mhm. Und das war eigentlich der Start, die Geburt des Vereins. Ich selber war noch nicht Mitglied des Vereins damals, muss ich sagen. Ich habe beim ersten Rock im Dorf, das dieser Verein dann veranstaltet hat, vom Radio aus mitgemacht, wir haben ein paar gemacht bei uns, also von uns aus. Und dementsprechend habe ich ein bisschen an der Seite mitgearbeitet und die ganzen Leute schon ein bisschen kennengelernt. Und ab dem Zeitpunkt sind wir sich dann immer näher gekommen. Und irgendwann bin ich dann, habe ich gesehen, dass das Radio, wir haben mal wie viel vom Radio aus viel Backstage-Interviews geführt mit den Künstlern, die Konzerte mitgeschnitten und lauter solche Sachen. Und dann habe ich mitgekriegt, dass mich nicht mehr braucht während der Veranstaltung, weil das meine Kolleginnen gut genug vollenden, was ich mehr oder weniger vorbereitet habe für sie. Und jetzt kann ich mich in der Organisation da engagieren. Genau, so ist das dann gekommen.
Ich meine, das ist, ich glaube, um das zu erklären, wenn man so eine Veranstaltung plant, da hängt ja einiges dran. Also da gibt es mehrere, ich nenne es jetzt einmal Arbeitspakete, nehmen wir es einmal so. Wenn du jetzt dieses Jahr sozusagen vor der Veranstaltung, weil nach der Veranstaltung ist vor der Veranstaltung, so wie man so schön sagt, wenn du jetzt am Tag nach der Veranstaltung oder sagen wir eine Woche nach der Veranstaltung jetzt diesen Jahreszyklus beginnst, wie würdest du diese Pakete oder auch wie würdest du die Schwerpunkte ein bisschen definieren, damit wir da leider ein wenig auf die Reise mitnehmen können, weil das ist höchst spannend, wie so eine Veranstaltung entsteht, weil da gibt's ja viele Themen, die man beachten muss. Nehmen wir uns kurz, oder sind wir da schon zwei, drei?
Darf ich vorher noch ganz kurz fragen, weil das Rock im Dorf ist ja Idee, dass man junge Künstler, die noch nicht so am Radar sind, auf die Bühne kriegt.
Ich glaube, das sind wir unseren Gast erklären
lassen. Ja, auch.
Nein, ich sage, erklär
ja,
das.
Genau. Also wir halten es für unser Ziel, würde ich mal mit einem, zwei Sätzen so erklären. Unser Ziel ist, die besten alternativen Artists in unsere Gegend zu holen. Uns ist wichtig, dass bei uns in der Gegend was passiert. Wir sind ein Tool gegen die Landflucht. Es muss einfach wichtig sein, dass was anderes außer Populärkultur und Brauchtum am Land gibt. Das bieten wir. Und das bieten nicht nur wir, das bieten im Bezirk Kirchdorf gibt es viele Kulturorganisationen oder ähnliche Unternehmungen, die echt eine coole Subkultur bieten. Und das ist einfach ganz wichtig für ein intaktes soziales und gesellschaftliches Leben in einer ländlichen Gegend, muss ich auch noch dazu sagen, das ist eine rurale Gegend. Ja. Also wir sind einfach, ja.
Also praktisch ja. Rage Against Einheitsbrei.
Ja, Rage Against, gleichzeitig aber auch, ich muss für jeden Schaß einen Klintz oder was fahren. nein, aber per se natürlich, ja, das ist verständlich. Ja. Aber ernsthaft gemeint, ja. Mhm. Natürlich, es kann nicht das Ziel sein, dass du als 15-jähriger oder als 15-jährige Person eigentlich oder 16-jährige Person, wo du beginnst fortzugehen, dann nur mehr in die Großstädte strebst. Was ist denn das für Entwicklung des ländlichen Bereichs? Was bringt denn das mit? Also das führt ja so viel das Richtung Gentrifizierung fast. Also du kannst wirklich weit treiben. Ja. Aber das heißt, darum versuchen wir nicht zwangsläufig jetzt kleine Bands zu präsentieren, sondern wir versuchen eher Bands vor ihrem Durchbruch zu erreichen. Das ist die eine Sache. Hat natürlich auch finanzielle Gründe. Es ist auch noch einfacher zu buchen, kriegst das eher, es ist auch noch nicht so teuer. Aber per se ist das so, wir versuchen die Nase zu haben, dass wir den oder die Matthias Award-Gewinnerin vom FM4-Kategorie, dass wir die im Vorjahr schon gebucht gehabt haben zum Beispiel. Das ist so eine Sache, die zum Beispiel
cool ist. Das ist ein Talent-Scout da, ja. Was in weiterer Folge...
Gleichzeitig brauchst du natürlich einen Zieger, der darüber ist, über diesem Niveau. Und genau.
Aber dann, wenn wir schon da sind, schmeißen wir mal ein paar Bands hier, die ihr gehabt habt, bevor es bekannter geworden sind. Weil da habe ich schon ein paar Namen gehört, da haben wir gedacht, aha, Kabum.
Ja. Ja, du bekanntestes Beispiel ist sicher Bilderbuch 2013. Und 2014 ist dann eigentlich einer Durchbruch gekommen und im Oktober oder im Herbst ist die Maschine, feinste Seide und Plansch, die EP rausgekommen, wo die vier Lilen drauf waren. Und ich habe auch Gerüchte gehört, ich habe leider das Konzert nicht gehört, weil ich an der Bar gearbeitet habe. Also ich habe so gut wie nichts mitgekriegt von dieser Veranstaltung. Ja, aber ich habe Gerüchte gehört, dass Maschinen dort schon auch aufgeführt worden ist, obwohl es noch gar nicht released war.
Geil.
Also Bilderbuch ist jetzt das beste Beispiel. Wann da haben wir wirklich gehabt, wie es gerade mit Amore rausgekommen sind, da haben wir es wirklich gebucht gehabt. Wir haben Kari Kari schon zweimal bei uns gehabt.
Geil.
Vor einem ersten Durchbruch, die brechen erst so richtig durch, weil ich glaube, Kari Kari hat wirklich also die Möglichkeit und das Potenzial, international echt für Furore zu sorgen.
Das sind eh Knoller, ich meine, das muss man ehrlich sagen. Ja.
Aber nicht nur österreichische Bands, oder? Zum Beispiel letztes Jahr war mir da, ich bin immer davon ausgegangen, dass es eigentlich nur österreichische Bands waren. War letztes Jahr da, waren voll geil. Ich würde mich gehört seit langem.
Ja, ist natürlich einfacher zu leisten. Einerseits immer finanzielle Sachen, natürlich sowas. Andererseits steuerlich Thema. Es gibt diese sogenannte Ausländersteuer bei Künstlern. das dann noch drauf zuerst. Also für solche Sachen, also das sind, glaube ich, 13% oder so. Also das ist einfach, du hast.
Das ist eine Zoe, dass einer kommen dürfen, oder?
Nein, ich glaube, die wird nur szenetechnisch so genannt.
Ach so.
Ja, okay. Ich glaube, die wird nur Szene. Darum habe ich gesagt, ungefähr, ja, genau. Und es ist echt, teilweise ist es eine finanzielle Sache. Es ist natürlich auch. Die österreichische Musikszene ist so bunt. Die österreichische Musikszene ist so erfolgreich. Sie ist so wandelbar. Sie ist so exzellent, unglaublich geil. Also es gibt eigentlich kaum einen Grund, auf andere deutschsprachige Märkte, würde ich mal sagen, wir schauen auch, dass wir deutschsprachige Acts vor allem buchen. Mhm. Jetzt nicht, dass zwangsläufig Deutsch sprechen oder singen müssen, aber aus dem deutschsprachigen Raum buchen wir vor allem Acts, ja.
Jetzt können wir dann vielleicht auf die Frage zurückgehen.
Ich würde sagen, darf ich nochmal zurück, weil dieser Jahreszyklus, das ist, glaube ich, nicht unerheblich. Wie geht's los? Also wenn ihr jetzt sagt, okay, neues weißes Blatt Papier. Die Veranstaltung ist gelaufen, man hat was gelernt, man hat einen Haufen Sachen, wo man merkt, oh, das hat gut funktioniert, das hat nicht gut funktioniert. Wie geht's dann los?
Ja, frage ich jetzt gleich zurück, also verkauft man schon Tickets während der Veranstaltung fürs nächste Jahr zum Beispiel? Ist die eine Frage, die ich gerade stelle, wenn wir am Tag danach sind? Haben wir das schon da? Oder tun wir das schon?
Ist das gescheit?
Ja, also wir versuchen es zum Beispiel kommendes Jahr zum ersten Mal, dass wir
sehr gescheit
am Rock im Dorf Festival 2026 schon Tickets fürs 2027 verkaufen oder anbieten.
Ich kann auch sagen, ja. Das ist ein Verkaufsschlager aus zwei Gründen. Ich kenne es von der Formel 1, die haben das früher nicht gemacht. Jetzt machen sie es seit ein paar Jahren, machen sie es so. Wenn du von der Veranstaltung rausgehst, wirklich, wenn du rausgehst am Sonntag, kriegst du eine Mail, wo drinnen steht, ab morgen um 7 in der Früh sind die Tickets buchbar.
Ja.
In dem Fall wäre es sogar nur gescheiter, dass man auf der Veranstaltung die Möglichkeit schon gibt,
ja.
Weil die Leute emotional gerade da sind.
Also Impulskauf.
Und das tue ich total. Ich bin voll der Typ. Also wenn das Adrenalin nur durch die Adern pfeift, dann ist ja das völlig wurscht, ob das jetzt, weißt, also scheiß drauf. Ich will, dass nächstes Jahr das wieder so geil wird. Ist unglaublich gescheit. Also das ist auch ein Trend, der übrigens noch gar nicht so lang ist. Das gibt es noch gar nicht so lang.
Das machen aber eigentlich nur die Großen. Mhm. Genau das versuchen wir zum Beispiel, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ja, an Tag 1 geht es einmal damit los. An Tag 1 weiß ich noch nicht, ob ich das Gelände wieder kriege vielleicht, unter Umständen. Vielleicht weiß ich das, vielleicht habe ich einen dreijährigen Vertrag, aber vielleicht ist das gerade das letzte Jahr in diesem dreijährigen Vertrag. Vielleicht muss da noch fertig abgebaut werden und zusammengerannt werden, und was bewiesen werden oder so, oder irgendwie was vertraglich neigen werden, damit du weißt, dass du es kriegst, oder verkaufst du aber schon die Tickets.
Aber vielleicht zum Gelände, das ist ein gutes Stichwort. Wo seid ihr genau?
In Kirchdorf an der Krems sind wir, ich sage mal, so einen halben Kilometer Luftlinie vom Bahnhof entfernt, in der Nähe vom Fußballplatz zwischen Kremsfluss und Kirchdorf.
Aber eigentlich relativ zentral, unter Anführungszeichen. Also unter Anführungszeichen, Kirchdorf ist jetzt, ja.
Kirchdorf ist alles zentral.
Also, weil es so geil ist. Aber es war ja, es ist ja nicht so lange dort.
Nein.
Es war ja zuerst am Gelände vom Dickbauer, kurz. Und war es zwischendurch nicht einmal woanders, nur mehr?
Inzersdorf, Schlierbach, Klaus,
Stausee. Gell?
Am Stausee, an das kann ich sogar hier erinnern. Stimmt.
Ja, sehr special, ja. Und dann sind wir seit 2022 nach Corona, sind wir dann nach Kirchdorf gezogen.
Ja, von der Größe her, von der kannst du besser ausbreiten, oder?
Ja, Logistik.
Weil Stausee stellen wir urschwer vor.
War extrem schwierig.
Ja, und letztes Jahr hat es ja gar nicht gegeben, oder? Oder was war?
Genau, letztes Jahr haben wir pausiert.
Ist das für zwei Jahre so, wo ich dort?
Ja, habe ich Fotos davon. Du warst vor 2 Jahren dort. Ja.
Okay.
Unverfängliche Fotos.
Sowas gibt es auch.
Ja. Sowas gibt es auch.
Was hast du da Leiberl an?
Ja. Ich habe sogar ein Leiberl-Hemd damit angehabt. Ich habe nämlich auch Fotos sogar. Ja, ein Hemd.
Also okay. Nein, das ist in Ordnung. Denke mal schon, dass der normal ist.
Normalerweise bin ich zu später schon immer ohne Hemd und ohne Schuhe unterwegs.
Und meistens nur einen Socken vorne drauf. Auf Red und Chili Peppers.
Nein, da war noch Tageslicht, da war er sehr erwachsen.
Es ist ihm wurscht, der hat eine Sonnenbrille auf und es ist ihm normal so wurscht.
Schaut, der ist sehr erwachsen. Danke.
Ja. Ich kann es nachweisen, bildlich, ja.
Aber jetzt kommen wir zur Reise.
Zu der Phase, was ist? Phase 1 ist eigentlich immer gleich Presse und Marketing, Sponsoring. Das ist eigentlich, also das habe ich erst nach ein, zwei Jahren gelernt. Dann, wenn alle über die sprechen, dann musst du bei den Sponsoren für nächstes Jahr gleich anklopfen. Und nicht erst im Herbst oder so. Und das ist einmal eigentlich das Erste, das heißt, das gehört zur Nachbereitung, gehört sofort dieses, wir geben eine Presseerklärung raus, ich kontaktiere sofort alle Bestandssponsoren und haue vielleicht eine Kaltakquise oder an, was ich, wie viel Empfänger aussehe. Gleich für nächstes Jahr. Mit einem Verweis an alle, mit den ganzen Links zu, wer gerade über die spricht. Und zum Beispiel 2024 haben wir eine vorübergehende Evakuierung des Geländes machen müssen.
Genau, wegen Sturm.
Ja, es war sehr spannend. Also es war die Hölle. Kann
ich mir vorstellen.
Und das ist natürlich, da haben dann extrem viele Leute oder viele Nachrichten und Fernsehanstalten und so über uns berichtet. Da kriegst du dann vielerlei verschiedenste Anfragen. Das ist aber dann alles Werbung. Das ist also das ist die beste Werbung, die es für uns gibt, weil wir Bovil-Verein, kriegen so eine Räumung mit 3700 Leuten binnen 30 Minuten fachgerecht hin. Und eröffnen dann auch das Gelände wieder und lassen
das Bilderbuch eine Stunde.
Fucking geniale Show dann noch oberreißen. Und vorher auch noch Friedberg. Wir haben nur eine Band haben auslassen müssen. Zwei haben verkürzt gespielt.
Genau, das war cool. Das Bilderbuch hat es dann gekränkt, glaube ich, sogar. Gell?
Aber in schwierigen Situationen merkt man dann, ob das wirklich halbwegs funktioniert oder nicht, oder?
Ja.
Und das ist eigentlich das beste Training und auch das beste Learning für nächstes Jahr.
Ja.
Weil sonst lernst du da nichts. Wenn es nicht richtig einmal kracht, ich meine, Bühne sollte nicht zusammenfallen, aber sagen wir mal, wenn's wettertechnisch einmal richtig einscheißt, dann merkst, ist das Team richtig aufgestellt oder fällt es an irgendeiner Ecke.
Genau.
Und meistens fällt es trotzdem an einer Ecke, weil das geht fast nie alles. Das haben wir auch mal gesehen.
Nein, wir haben eh nicht alles richtig gemacht.
Nein, absolut. Das geht nicht.
Aber alle sind gesund heimgefahren und ja, alle sind gesund heimgefahren.
Ich glaube, das reicht. Das war eine Zeltstange, wie auf die Birnen fällt, stehst du auch in der Zeitung und das ist nichts Positives.
Da haben wir total Schaden gehabt mit einem VW-Bus.
Den hat es bei unteren Fesseln auch gegeben, aber
ohne Sturm.
Da hat es nur im Hirn ein wenig gestürmt.
Aber nein, es ist wirklich so, das ist das, was ich einfach gelernt habe als Veranstalter, dass ursprünglich, wenn man in so eine Situation oder in so eine Rolle geht, denkt man immer dran, wir müssen schauen, dass die Besucher, die Gäste gute Zeit haben, dass sie ein lässiges Erlebnis haben, dass man das Budget, also dass die Kalkulation passt, dass man in Bare aussteigen oder mit dem Erfolg, den wir wollen, sie erwarten, aussteigen, dass die Anrainer und Shareholder, Stakeholder zufrieden sind. Das sind so die ersten Sachen. Und dann habe ich gelernt, das Oberste ist die Sicherheit von allen. Mhm. Und die musst du über allen stellen. Also nicht die Belustigung, sondern die Sicherheit von allen Akteuren und Besuchern.
Das heißt, die ganz Lustigen auch sicher sind.
Genau, ja.
Das ist sehr schwierig.
Ja.
Und da ich ein paar so Spezialisten kenne, muss ich sagen, da kommt das praktisch ein paar Kindergartentanten und Onkels, also die nicht die bösen Onkels, sondern ja, wobei die waren oft eh gescheiter, einfach nehmen, damit du es an der Hand nimmst, die ganzen Krüppeln.
Du meinst, dass du am Festivalgelände eine Betreuung zugestellt kriegst?
Ja, also ich finde, so eine One-to-One-Betreuung war manchmal für manche aber
Leute. Gesagt, Leute mit Handicap dürfen, also in einer Begleitung, gratis mit reinnehmen, übrigens, ja.
Also, ich wollte sagen, ich darf bei dir gratis mit rein.
Bin ich immer klasse.
Ja, aber ernsthaft, das ist natürlich ein Thema bei uns. Aber ich lache, also, ist ein bisschen spaßig gemeint natürlich. Der letzte Kommentar war ernsthaft gemeint, aber es ist wirklich lustig, dass ich manchmal, dadurch, dass ich für die Sicherheit verantwortlich bin, in gewissen Situationen vom Security-Chef angefunkt werde oder irgendwo hin muss und dann einmal hat sich einer aufgeführt. Und der ist aber dann angehauen und ist Richtung Parkplatz und sie haben dann eben gesagt, nein, ich soll da mitgehen und dann bin ich halt beim Haupteingang, warte auf den Security und gehe mit dem dann Richtung Parkplatz. Und am Weg zum Parkplatz habe ich Sachen erlebt mit Leuten, die irgendwo gegen einen Zaun gepinkelt haben, Leuten, die rückwärts irgendeine Wiesen runtergerollt sind, die einfach kuriose Sachen, wo dieser Security aber so kurz vorm Einschreiten war. Und ich habe nur so zu ihm, na warte, die kenne ich. Den kenne ich. Aber ich war schon so peinlich dann irgendwann. Und er hat mir nur gelacht. Oh, du kennst alle.
Ja, auf die Festivals.
Und das ist echt, das wirkt eher sehr deeskalierend. Wir haben ein super Security-Team, muss ich auch dazu sagen. Das ist in Wien daheim. Die stehen in sehr alternativen Clubs und sehr bekannten Clubs und in sehr bekannten Subkultur. Also sind da eben das Klientel auch extrem gewohnt.
Ist gewohnt, ja.
Und der hat einfach nur gelacht. Und das ist natürlich, wenn ich dann zum Beispiel 20 Minuten vor Ende der Veranstaltung müssen wir räumen, das Gelände, ne? Um 2:30, 3:30 in der Früh. Und ich begleite das Security-Team, weil die gingen dann immer so, was der so ganz so wichtig und autoritär und so, und so schlagen drei, vier Leute so von Norden nach Süden oder umgekehrt. Und ich gehe seit einigen Jahren mit. Und beim ersten Mal ist es zufällig passiert. Und da habe ich einen guten gemeinsamen Freund von uns, der hätte dann gemeint, sind wir so lässiger dabei, der so, oh, jetzt schon, ja, okay, und es ist gerade so lässig und so. Und eh, auf alle
Fall. Nein, Mann, ich ja, will genau, noch nicht ja, gehen. Genau. Ich will noch ein bisschen tanzen.
Genau. Auf die Art und Weise. Und wenn ich da mitgehe, dann ist das aber so deeskalierend, weil ich die meisten beim Namen anreden kann und da keiner mit einem Ordner schleifen da steht, sondern einfach nur einer, der sagt, hey komm bitte, wir sperren morgen um 9 in der Früh wieder auf. Lasst uns bitte ins Schlafen gehen. Weißt du? Und das funktioniert einfach.
Du appellierst auf Vernunft. Ja. Bei Menschen, die wirklich gerade in einem Ausnahmezustand sind.
Du, der Eskapismus ist schon passiert. Also,
Eskapismus? Ist das ein Wort überhaupt raus?
Ja, ein Eskapismus hat er schon hinter sich. Also der sollte schon geklärt sein, würde ich sagen.
Beim 3 in der Früh ist man nicht clear.
Also, ja. Nein, ich befürchte sogar, welches
3 in der Früh nach dem Festival, oder?
Ja, aber okay, das heißt, du hast jetzt gesagt, du holst einmal sozusagen, du nimmst den Drive von der alten Veranstaltung mit, schaust, dass Sponsoren aufreißt, schaust, dass du mit der Presse so viel wie möglich Wirbel noch reinbringst, weil die Veranstaltung gerade viel Material normalerweise ja publiziert.
Damit man in die 2 Folgewochen so viel wie möglich Marketing und genau. Sponsoring genau, machen können.
Also aus deiner Sicht, die Veranstaltung, du hast gesagt, ihr seid ungefähr so 2.500 Leute, habe ich das noch so richtig im Kopf. Mhm. Jetzt nur, dass man ein bisschen ein Gefühl kriegt bei so einer Veranstaltung, mit wie viel Sponsoren sucht man da, wo sagt man, das braucht man. Weißt, das ist ein Volumen an Sponsoren. Ich weiß, das ist voll schwierig. Man hätte gern natürlich Hunderttausende Euros.
Naja, ehrlich gesagt hätte ich gern nur einen Sponsor.
und weniger
mit
Arbeit.
Mit dem genau die Kohle. Mit allen einnimmst. Also die Anzahl der Sponsoren ist relativ, du budgetierst halt im Vorhinein und dann versuchst du auf die Kalkulation zu kommen. Mhm. Und wie du auf die Kalkulation kommst, ist dann eigentlich unerheblich und du sagst das natürlich, auf Sponsoring-Ebene ist ein Deal für 400 Euro ist genauso viel Arbeit im Normalfall wie ein Deal für 40.000 Euro.
In der Regel schon, weil im Gegenteil oft sind Sponsoren, die strukturiert sponsern, eigentlich das gewohnt, dass es dann Abläufe gibt und dass dann, also dass die Abstimmungen, also die sind mehr oder weniger diese Prozedere gewohnt, die anderen nicht.
Aber die haben schon budgetiert und die haben
ja dahinter. Und die wissen ja, dass Veranstaltungen gewisse Formate und gewisse Systeme haben und haben ja ihre eigenen Netzwerke. Das ist ja eigentlich in Wahrheit oft sogar das nur Wichtigere. Mhm. Wenn man einen Sponsor hat, der selber sein Netzwerk dann sozusagen für die indirekt ja bereitstellt und die mitnimmt, also ich nenne es jetzt mal wie Zeitungen oder große Organisationen, die so im öffentlichen Bereich sind, das haben wir auch gehabt. Ich connecte da deswegen so gut, weil, wie gesagt, wir haben unseren kreativen Verein ja die 3 damals genannt, weil wir zu dritt waren.
So kreativ war's.
Genau, und zur Erhaltung elektronischer Tanzmusik. Erhaltung traditioneller elektronischer Tanzmusik, wo wir dann die Veteranentreffung gemacht haben und dann die Paradise-Festivals. Wir haben ja auch bis zu 2.500 Leute damals gehabt.
Ach, tatsächlich? Das war von euch?
Ja, cool. Genau. Okay. Und das Paradise, wir haben da damals dann aufgehört, darum habe ich großen Respekt vor Leuten, die das lang durchziehen, weil wir haben es auch über 10 oder 12 Jahre gemacht, haben aber dann einmal richtig eingebaut, weil es wieder richtig schief gegangen ist.
Das war das letzte Mal.
Genau, ja. 2001. Und wir haben das ganze Geld, das wir uns über 10 Jahre aufgebaut haben, das wir immer auf dem Konto liegen lassen haben damals, weil wir eigentlich gescheit waren und weil wir es nicht braucht haben, weil es für uns Spaß war, haben wir dann an einem Wochenende verbrennt, weil halt weder uns richtig eingeschissen hat. Das kann halt in Österreich passieren. Da kommen wir gleich zu einem Thema. Thema Rahmenbedingungen. Aber nein, weißt du was, ich nehme das jetzt nochmal ein bisschen zurück, weil die Veranstaltung ist noch nicht. Okay, jetzt hast du Sponsoren. Jetzt hast du ein bisschen ein Netzwerk, nehmen wir es einmal, mit dem du loslegst. Jetzt geht es um die Detailplanung. Also wie gehst du das an?
Eigentlich nimmst du die Blaupause vom Vorjahr her. Okay. Wenn das Gelände dasselbe bleibt, schaust du einfach gleich an, was wird sich im Gelände ändern. Bleibt der Aufbau von den Bühnen dasselbe, das ist jetzt eher für die Veranstaltungsanzeige einfach enorm entscheidend.
Wie viele Bühnen habt ihr, nur dass man es gerne mal...
2 Bühnen mit Bands und eine für DJs.
Okay.
Genau. Eine davon ist überdacht, eine von den großen Bühnen. Und somit sind wir eigentlich auch relativ gut wettersicher. Im Notfall können wir alles in der überdachten Szenerie in einer ein bisschen abgespeckteren Form stattfinden lassen. Genau. Ja. Aber eigentlich, es ist dann einmal ein bisschen Pause, wir sind ein Verein. Also das muss man auch dazu sagen. Also wir brauchen dann doch ein paar Luft. Ich mache in der Zeit halt Abrechnung. Reporting, also Gastro-Reporting machen wir dann und alles Mögliche, was in Richtung Controlling geht halt. Ne? Gästelisten-Controlling, ja, genau, einfach Controlling, Controlling-Reporting und das ist einmal so der Herbst, im Spätherbst oder im frühen Herbst, je nachdem, wie groß das wir buchen wollen, fangen wir dann zum Anfragen an.
Für die Bands.
Zum Beispiel Bilderbuch haben wir sehr bald schon angefragt. Ich glaube, das haben wir 2-3 Wochen nach dem Festival gleich angefragt oder einen Monat später und war sehr bald schon fixiert. Aber ich sage einmal, die erste Booking-Phase beginnt im Herbst und dann hast du so zwei, drei Booking-Phasen. Die nächste so, oder ist natürlich ein bisschen fließend, aber es gibt so Hochphasen. Das ist dann eher so im Jänner und vielleicht auch später dann Richtung März, April. Und in der Zwischenzeit ist es halt für viele im Department, ich arbeite in einem Team mit 4 oder 5 Kolleginnen, zusammen oder Kollegen in dem Fall, jetzt sind es jetzt alle und die machen Gastro, einer für die Produktion, einer fürs Personal und eine Person für Booking und Marketing.
Also genau. Booking und Marketing heißt auch das Scouting sozusagen unter Anführungszeichen, das ist dort benannt.
Genau.
Das heißt, die Person hat sozusagen den versucht, die Nasen in den Wind zu halten, wo, wo der Duft
aber wie,
vielleicht kommen kann.
Aber wie recherchiert, wie folgt sich das? Geht halt schon wieder. Schaut sich hier viel, also wie kommt man auf neue Bands? Schaut sich, also, wie du zuerst gesagt, FM4 Award zum Beispiel, schaut auf kleine Festivals, geht es ins, keine Ahnung, ins, was ist, Szene Wien, ins Flex oder sowas, wo Newcomer spielen, so, das kennt jeder. Schaut sich da kleine Sachen an, teilt sich da auf, bringt es das zusammen dann. Oder wie?
Ja, sozusagen ein bisschen. Ja. Unser, wir haben halt einen Booker und unser Booker ist ein professioneller Booker. Er macht es zwar nur nebenberuflich, aber er hat auch eine Booking Agency und dementsprechend ist er natürlich nur viel mehr, jetzt sage ich mal, in dieser Kultur, in dieser Szene verankert, wie ich selber schon bin. Ich bin doch, sage ich mal, als Konsument, als Musikkonsument per se, bin ich natürlich sehr gut verankert oder darüber hinaus ein bisschen, aber der Digi, unser Booker, ist halt da extrem verankert. Wir versuchen aber auch in diesen Subteams, also in diesen Departments, nennen wir es gern, dass man, also es gibt keine Alleingänge im Normalfall und wir versuchen immer in Dreiergruppen mindestens entscheiden, also Peergroups immer zu dritt oder in einer ungeraden Zahl eines Teams zu gestalten, weil du immer zu einer Antwort kommst, zu einer Lösung sofort. Und das bringt uns in der Veranstaltung, als Verein in die Situation, dass wir schnell handlungsfähig sind, was jetzt nicht üblich ist für einen Verein. Nämlich alles andere, was üblich ist für einen Verein. Normalerweise musst du den fragen und dann musst du da und dann wartest du auf die nächste Sitzung und dann den und dann wo. Und das, genau, und das Konzept habe ich versucht eben mit 2019 oder dann hinten nachher dann einzuführen, dass man so Peergroups immer schauen, dass wir zu dritt sind. Und so kleine Optimierungen, die du dann halt so herantastest und übergib halt eigentlich diesen Leuten, ehrenere Departments, die, wenn ich keine Fluktuation bei meinen Kolleginnen links und rechts habe, dann ist es natürlich extrem einfach. Wenn das Team Bestand bleibt, von 2024 ist jetzt bis auf den Personalleiter, sind alle dieselben, dann ist es natürlich easy going, weil ich brauche niemand was erzählt von denen. Ich bin eigentlich sowas wie ein Projektkoordinator, der auf seine eigenen Zuständigkeiten natürlich schauen muss, aber gleichzeitig einfach wieder fragt und die Sachen zusammenhält. Hey, ist das schon gemacht? Ein bisschen in der Hohlschuld halt sich überfühlt, damit er halt das Gefühl hat, das ist zum richtigen Zeitpunkt oder zum nötigen Zeitpunkt schon arrangiert auf die verschiedenen Ebenen. Das ist so eher ein bisschen meine Aufgabe, der Großteil.
Aber das heißt, man kann daraus lernen, wenn du diese Peergroups oder diese Entscheidungsteams da wenn du da einen ungeraden Zahl machst, dann kommst du schnell zu einer Entscheidung. Das ist ein cooles Learning, muss ich ehrlich sagen. Musst halt dann auch Vertrauen haben zu diesen Gruppen, dass die richtigen Entscheidungen treffen.
Absolut,
weil natürlich. Sonst,
das ist ja eine Peer Group.
Ganz genau.
Ja, es ist ja, oder es kannst du sogar Peak Group nennen in unserem Fall. Es ist der Gipfel der Speerspitze, die Speerspitze der Expertise, unter Anführungszeichen.
Jetzt kommen wir zu einem wichtigen Thema Finanzen, weil du Controlling schon angesprochen hast. Das Budget fürs nächste Jahr wird ja auch relativ bald stehen, weil man hat jetzt Erfahrung vom alten Jahr, Summe X. Man muss vielleicht dazu sagen, ihr seid ein gemeinnütziger Verein, das muss man vielleicht einmal ganz vorneweg nennen. Vielleicht für die, die es nicht wissen, gemeinnütziger Verein grundsätzlich bedeutet, ohne Gewinnabsicht arbeitend und auch mit vielen Menschen, die helfen, unentgeltlich. Also nicht allen, aber vielen, die eigentlich mithelfen und überhaupt kein Geld kriegen, außer vielleicht irgendwelche Aufwände, die wirklich explizit dafür sind, aber grundsätzlich absolut ehrenamtlich da arbeiten. Wie gestaltet sich das bei euch?
Genauso wie du es beschrieben hast. Scheiße. Nein, du hast das jetzt echt gut beschrieben. Wir haben vielleicht den kleinen Unterschied nur, dass wir einfach ein Kernteam haben, das sich echt, sage ich mal, 6 bis 12 Monate um das schert, je nach Department, das ist halt verschieden früh oder verschieden, gibt es verschiedene Phasen, wo was los ist oder nicht. Ja. Aber grundsätzlich haben wir, es ist für uns ein bisschen gefühlt so, alles eins, aber die Bar wird nicht von uns gemacht, zum Beispiel. Wir haben die Bar haben wir ausgelagert an ein Unternehmen, damit wir die Gemeinnützigkeit weiterhin erhalten können, weil da darfst du keinen Umsatz über 100.000 Euro machen. Und da, ich glaube, da waren wir zum Beispiel letztes Mal drüber gewesen. Es kann ja sein, dass wir das wieder hinkriegen, dass wir wieder drunter sind, weil wir sind gerade so ein Grenzfall sozusagen.
Aber du hast ja gesagt, die verkleinert sich wieder ein bisschen, gell?
Ja, bisschen, ja, genau. Ja. Ja.
Und, naja, nach unserer Ausstrahlung vielleicht nicht mehr.
Genau, so, wenn so Zulauf ist,
sozusagen. Genau. Aber das ist so, ja, das entwickelt sich halt. Wir brauchen 150 Leute in etwa, die uns mithelfen. 150 bis 200 Leute, die uns helfen.
150 bis 200 Menschen, die dort zusammenhelfen, dass eine Veranstaltung auf. Das ist eigentlich ein Wahnsinn, oder?
Das ist schon das Thema.
Das ist eigentlich ein Wahnsinn. Ja. Und vor allem, das muss ja wer, wie heißt es so schön, orchestrieren und koordinieren, wenn wir schon jetzt im Fachterminus bleiben.
Unser Orchesterleiter ist der Max, unser Kollege vom Personal, der versucht das zu managen, genau.
Übrigens eine echte Herausforderung.
Absolut.
Also meistens bei den Festen ist es so, aufbauen sind nicht alle dabei, aber beim Abbauen wird es immer schwierig. Gell?
Ja. Das ist immer
Klassiker.
Das ist immer Thema.
Faktor 1 zu 3 würde ich sagen, oder 1 zu 5.
Ja, aber das ist das Pareto 1 zu 35.
Das Pareto-Prinzip, 80 Leute hackeln was und 20 Leute hackeln was, 80 Leute sind dabei beim Verein.
Oder schauen noch blöd rein am nächsten Tag.
Oder springen sie voll weg.
Ja. Das ist immer eine Challenge, ja. Aber grundsätzlich sind wir natürlich abhängig von der Motivation oder vom Engagement von unseren ehrenamtlichen Mitmachenden, auch wenn jetzt, wie soll ich sagen, ja. Es ist nicht immer einfach, den gesamten Personalstand wirklich so aufzutreiben, wie wir brauchen. Das ist definitiv jedes Jahr eine Challenge, ist aber immer schon eine Challenge. Also es ist zwar die Entwicklung natürlich ein bisschen vereinstechnisch schwieriger, viele engagieren sich nicht mehr viel in Vereinen, haben andere Prioritäten, das ist ein gesellschaftliches Phänomen, das auch uns ein bisschen trifft, aber wir haben eigentlich eine coole, sage ich mal, einen Nachwuchszulauf, nenne ich das jetzt einmal. Wir sind eine Schulstadt in Kirchdorf an der Krems, wir haben extrem viele Schulen, höhere bildenden Schulen, HKs und solche Sachen. Und ein Großteil unseres Zuwachses kommt eigentlich aus diesen Schulen, kommt alle, sage ich mal, ein, zwei Freundeskreise mit ein paar Leuten kommen da jährlich hinzu. Und solange das der Fall ist, werden wir jetzt wahrscheinlich einmal keine Sorgen haben, dass das Projekt einmal weiterrennt. Es ist aber immer trotzdem schwierig, 150 Leute zu bekommen, die einfach jetzt ja einfach arbeiten wollen auch während des Festivals. Wir probieren dann natürlich ein bisschen eine Grätsche zu schlagen und wir brauchen alle an beiden Tagen mitarbeiten zum Beispiel. Also es bringt uns fast nicht weiter, wenn jemand sagt, ja, ich kann euch an einem Tag helfen, am anderen Tag nicht. Da möchte ich nur Gast sein, weil dann braucht man 300 Leute. Mhm. Wenn du das dann auf die Schichten und auf die ganzen Dienste dann ausweitest, wir schauen einfach, dass zum Beispiel jede Person am einen Tag eine Beuteschicht hat und am anderen Tag eine Sporteschicht hat. Somit hat jede Person einen Arm von die Abende ab 8 in 9 am Abend frei.
Wenn jemand bei euch mithelfen will, wo meldet er sich?
Am besten über unseren Instagram-Kanal oder über unsere Webseite, rockimdorf.at. Da gibt es einen Button mit Mitmachen.
Rockimdorf.at.
Genau.
Vielleicht nochmal kurz.
Rock mit bei der Arbeit.
Genau.
Es ist ja so, der Andi hat es gefragt, in den Finanzen und Personal, das ist auch ein wichtiges Thema, aber ein ganz wichtiger Thema Behörden. Mhm. Behörden ist sicher ein ganz spannendes Thema, weil du hast jetzt erst auch gesagt, schauen wir, ob die Bühne noch so gleich bleibt oder ob es was verändert. Da komme ich gleich zu einer anderen Frage. Wer unterstützt bei den rechtlichen Sachen? Oder seid ihr da reingewachsen? Seid ihr klein gewesen und seid gewachsen und habt dazu gelernt? Weil ich glaube, dass das wettertechnisch, umwelttechnisch, die Auflagen, da gehört ein voller Profi dahinter, oder? Der, was das organisiert.
Oder der, Nein, brauchst du nicht. Es reicht so eine Laie wie, also wie ich, so, um es auf den Punkt zu bringen. Man wächst da rein. Im ersten Jahr in Schlierbach hat niemand was wissen wollen von mir als Veranstalter, von irgendeiner Gemeinde, hat keiner gesagt, wir müssen jetzt eine Verhandlung machen oder sowas, sondern über Veranstaltungsanzeige abgeben. Und fertig, die ist bestätigt zurückgekommen. Und okay, dann haben mich jeden Tag die Polizei 3 Minuten oder 5 Minuten besucht und sind dann wieder gefahren bei Schichtwechsel. Und das war mein Behördenaufwand im Jahr 1. In Jahr 2 bin ich dann drauf gekommen, dass das auch anders funktionieren kann. Und habe die große Welt der Behörden kennengelernt.
Oh. Erzähl ein bisschen was, das ist schon, da bin ich auch wegen neugierig. Was sind da alles so?
Du sitzt halt 2019 in Klaus, haben wir in Kombination mit einem zweiten Festival veranstaltet. Das heißt, am ersten Wochenende waren wir, am zweiten Wochenende waren die anderen. Und wir haben die Verhandlung mit den Behörden gemeinsam gemacht.
Oh.
Und das war eine elektronische Musikveranstaltung und die Behörden haben sich recht gefürchtet, glaube ich, vor dem Klientel. Jetzt war die Verhandlung von unserer Veranstaltung extrem arg. Und nachdem das im Vorjahr eben nicht einmal Verhandlung war, habe ich jetzt mit nicht recht viel Aufwand gerechnet und dann schlussendlich bin ich, glaube ich, sind wir 16 Stunden gesessen insgesamt.
Ja.
Mit den Behörden, also das erste Mal, glaube ich, 8 Stunden durch, von 9 bis 5 am Abend, mit einer kurzen Pause dazwischen sitzt benannt, die Blaulichtorganisationen, Sachbearbeitenden von Gemeinden, Landesgutachter, Wasserrettung,
Feuerwehr,
Polizei. Also das ganze, das übliche einfach geschehen, sitzen da 8, 9 Leute und da wird halt dann drüber geredet oder wird halt deine Einreichung und dein Plan so begutachtet und dann wird gefragt und die Lächer gefragt, ja, und wie ist das da und wie ist das da und wie ist das da? Und wir waren natürlich auch nur unerfahren und dann das kostet so und jetzt da das 15 Punkte berichtigen oder da lasst sich was einfallen, in 3 Wochen sehen wir sie wieder und da sind wir dann wieder 6 Stunden beieinander gesessen. gleichzeitig aber sind wir übers Gelände gegangen und ich habe dann so Sätze gehört, wie der Polizist fragt irgendwas in Gutachter und der sagt nur so, ah, da braucht es euch nichts denken, die sind super vorbereitet. Weißt du, und also da habe ich aber selber noch gar nicht gewusst, wo wir stehen. Ne?
Gut.
Und genau, aber so lernt man das ein bisschen, so wächst man da ein bisschen rein. Der Gutachter, es gibt da noch einen Gutachter im Land Oberösterreich, da lernt man sich auch kennen, der ist zwar, also das ist echt scharf, eben dieses Thema Sicherheit, Paragraph 1a, einer meiner Lieblingsparagraphen, besagt Eigenverantwortung. Zum Beispiel ist für mich als Veranstalter ganz, also ich stehe ja namentlich als eine von 2 Personen de facto wirklich in der Veranstaltungsanzeige drinnen, als zu judizierende Person. Was für mich natürlich
ein bisschen volles Risiko im Grunde.
Ja, natürlich, was kann. Wir haben zum Beispiel 2024 den Fall gehabt, eben, dass ein Baum umgestürzt ist und wirklich auf einen Bus aufgestürzt ist, wenn da wer drinnen gewesen war, dann waren die Geschichte gewesen, die Leute. 100%ig. Und 4 andere hat das auch verletzt und wir haben da Gerichtsverhandlung gehabt und da ist uns Fahrlässigkeit vorgeworfen worden und haben das dann auch gewonnen nach vielen Verhandlungstagen. Aber das ist halt so, kann dir als Veranstalter Fahrlässigkeit vorgeworfen werden, dann hast du einen Arsch offen oder habe ich einen Arsch offen.
Man hört es immer von großen Festivals, ja, genau. Wenn da was passiert. Natürlich immer ganz eine bittere Sache und ja. Darum verstehe ich voll, dass Sicherheit.
Drum auch GmbH.
Ein Thema. Das wollte ich gerade sagen. Genau. Natürlich die GmbH als Körperschaft.
Genau.
Hättest du natürlich den klaren Vorteil, vielleicht kurz erklärt, der Unterschied zwischen Personengesellschaft, Verein und Körperschaft ist, dass die Körperschaft die Verantwortung übernimmt und die Körperschaft einzelne Funktionen anstellt. Und die sind zwar grundsätzlich für die Körperschaft exekutiv verantwortlich, aber übernehmen nicht die Verantwortung für das, was sozusagen grundsätzlich passiert.
Love Parade ist ein gutes Beispiel, das Drama.
Genau.
Da ist keiner verantwortlich gemacht worden, grundsätzlich. Aber es wahrscheinlich sehr hätten müssen oder traurig ist für alle.
Ja.
Genau, das ist ein Riesenthema natürlich. Sicher Behörden, da wächst man ein, das ergibt sich so.
Also man ist auf alles vorbereitet und ärgert sich
nicht
mehr.
Nein, man ist nicht auf alles vorbereitet, es wird von Jahr zu Jahr bereitet man sich besser vor und man kommt besser vorbereitet und das war auf jeden Fall meine Strategie, ich habe versucht, dass ich, wenn ich gemerkt habe, da hat einer irgendwas nicht passt oder nicht gar nicht, da hat einer was nicht passt, sondern nur wenn ich gemerkt habe, okay, auf die ausgedruckten A4-Zetteln, die ich mitnehme und für jeden Ausdruck, weil es da voll geil auf Paperwork noch sind bei solchen Verhandlungen, wenn im Kreis 8 Leute sitzen, will jeder vor sich so eine Mappen haben, dann drucke ich die aus, nehme die mit und vom
schaut,
einen Jahr.
Schaut gleich professionell aus.
Ja, genau. Ja. Vom einen Jahr auf das andere habe ich alle.
Drin.
Ich habe alle Geländekarten und alle Ausdrucke, die jetzt Pläne beinhaltet haben, habe ich auf A3 ausgedruckt.
Oh.
Weil ich da ja, weil so viele Schausauger sind und ich werde nichts gesehen haben, nichts lesen haben können. Zum Beispiel.
Schausauger, das junge Team.
Ja, das, also Übersetzung für die nicht so gut Sehenden.
Aber das feiern's. Ja, das kannst du dir nicht vorstellen, wie das in so einer Veranstaltungsanzeigeverhandlung gut ankommt.
Die kleinen Dinge. Ja. Das sind wirklich die.
Und da hat sich einer, oder zum Beispiel, das Seitenanzahl nicht, das waren 6 PDF-Dokumente früher, alle haben irgendwie Seite 1 bis 3, Seite 4 bis 6, Seite 1 bis 6, Seite 1 bis 8. Und dass ich die alle vereinheitlich und daraus eins mache, wo dann steht Seite 1 bis 24. Wie einer solche Sachen gefallen.
Strukturiert.
Ja,
und weil das bedeutet auch, dass derjenige, der es macht,
sich Gedanken macht, oder?
Eine Struktur hinter anderen Sachen dann vielleicht auch hat.
Aber grundsätzlich ist lässig, mir taugt es, mit den BLOs, also Blaulichtorganisationen, so ist auf Augenhöhe, taugt mir, also es ist cool zusammenarbeiten mit einer.
Was? Ja. Jetzt stehen wir, sagen wir mal, das Line-Up steht, wie es ja normal auf diesen Veranstaltungen ist, aber korrigier mich, hast ja normal einen Headliner und Support-Effects. Darf ich fragen gleich konkret für heuer, da das Fest ja um die Ecke ist, wer sind heuer eure Headliner und eure Support-Acts?
Also Headliner am Freitag ist Green mit 3E geschrieben.
Okay.
Wenn wir die mehrere nicht kennen.
Ja, da haben wir schon bei den Namen ein bisschen ein Thema gehabt, gell? Ja. Wie man was ausspricht.
Green. Okay. Green. Wo sind die her?
Deutschland.
Deutschland.
Ist der Green. Ja.
Okay.
Und am Samstag ist Bibiza.
Oh.
Unser Headliner.
Oh.
Genau. Support Act, also Co-Headliner, sage ich jetzt einmal, ist am Freitag, glaube ich, Paula Carolina. Ich glaube, oder ist am Samstag? Nein, ich glaube, Paula Carolina ist, okay. ist am Freitag.
Okay.
Aus Deutschland, Mega Act, unglaublich angesagt. Und am Samstag ist die Sterne.
So die Sterne?
Haben wir Co-Headliner.
Sensationell, oder?
Aber genau, wir haben ja dieses Jahr ein extrem, oder wie sagt man, Gender Equality ist da das Zauberwort, glaube ich. Gendergerecht buchen. Wir versuchen schon lange, dass wir die Quote von Künstlerinnen, die wir buchen, auf 50% kriegen vom Gesamt-Roster, den wir so nehmen. Und wir kriegen das seit Jahren hin.
Aber das tut sehr viel in letzter Zeit, gell?
Ja, wir kriegen das seit Jahren hin. Bei der Party-Stage haben wir aber nie drauf geachtet. Und da achten wir jetzt auch drauf, versuchen wir jetzt da ein bisschen mehr Augenmerk drauf zu legen. Unter den normalen Artists und Bands haben wir mittlerweile, glaube ich, schon 2/3 des Jahr Bands mit weiblicher Beteiligung, beziehungsweise mehr als die Hälfte der Bands sind wirklich Female Artists. Female Artists.
Das haben wir auch schon die letzten paar Jahre aufgefallen, dass immer mehr Acts mit Frauen haben generell.
Schaut, dass Icky Mel schon so groß ist.
Ja, wir haben, ist vielleicht die kleine Schwester von Icky Mel, würde ich mal so sagen, gebucht. Die Vicky. Vicky ist echt extrem angesagt und schlägt in dieselbe Kerbe des Fotzenraps. Genau.
Ich habe gar nicht gewusst, dass das schon einen Namen hat. Genau.
Fotzenrap.
Wow. Ja, sozusagen.
Schön gesagt. Ja. Und das haben sie ja selber gesagt, glaube ich, oder? Also nicht,
das ist schon. Okay. Ich feiere ja das total, diese Art von Musik, weil es für mich so ein Spiegel dessen ist, was Rapper seit Jahrzehnten mit Frauen machen. Oder was heißt mit Frauen machen, mit Rap, in Rap-Musik machen, sind nämlich sie tätigen pausenlos sexistische Aussagen und denunzieren ihrer Begleitung. Und das machen jetzt Frauen. Und die männliche Welt kommt zum Teil nicht gut damit zurecht.
Ja, jetzt hat sie in das Morgenmagazin in Deutschland das geschrieben, die Fußballer sind keine Männer und das Mögliche. Das ist natürlich gleich in Fußballkreisen voll die Aufregung passiert.
Ja, es ist jetzt, aber das war mega
super.
Das war ein Stunt, oder? Das war ein PR-Stunt, dass die anscheißt. Also, sogar ich habe das 10-mal reingespült gekriegt. 10-mal.
Also ich frage mich echt, ich bin mir noch nicht sicher, ob es Fleiß oder nicht, ob die Person, die das wirklich zu verantworten hat, derer Person das bewusst war, um was da geht. Welche Diskussion das da ausgelöst wird.
Nein, ganz sicher nicht.
Weil ich habe sie einerseits recht gefeiert, aber ich kenne das Morgenmagazin ein bisschen und ich weiß natürlich, das Publikum von Moma hat absolut, wow.
Nee, schau dir mal die Durchschnittsalter an, was da durchfilmen. So für Fernsehgarten, Morgenmagazin, das sind nicht die gleichen
Klientel. Das ist, wie wenn du zum 10 Uhr Vormittag einen Schnaps hinstößt.
Ja.
Oder sicher kein Fehler.
Also, es war schon spannend. Sagst du, aber du bist ja noch jung.
Stimmt.
Das feiert irgendwie großartig. Dieses auf die Zehen sich steigen, das ist ja was in den Social Media Zeitalter, ja, man nimmer da ein Account, Anführungszeichen. Oder anders gesagt, sehr viele Leute kommen sich sehr schnell auf die Zehen gestiegen vor. Mhm. Und wenn sowas passiert wie bei Ikemel in MoMA, kommen sich plötzlich so viele Leute auf die Zehen gestiegen vor. Und das ist aber so kalkuliert von irgendwem gemacht worden. Also das feiert dich dann schon, weil du weißt, was du hast, wenn du das buchst.
Nee, es ist aber, ich glaube nicht, dass sie es gewusst haben, ganz ehrlich. Ich schwöre dir, die haben sie das nicht genau angeschaut.
Na, dann feiere ich das nur für mehr.
Ja, genau.
Dann feiere ich das nur für mehr.
Ich sag das. Ja. Das sind Leute, die damit überhaupt nichts getan haben. Also, und deswegen, ich glaube, die sind da echt blau.
Ja, in die Richtung. Im Sinne von, sie hat ja gerade ein Lierl ausgebracht, wo es um Fußball geht.
Ja, ja, genau.
Ja. Das war der Kontext in
der Subkultur. Der Aufhänger war das Fußball, aber das Endergebnis war nicht. Aber das ist ja so, es wird ja die Diskussion im Internet ist ja dann in zwei Lager aufgeteilt. Und eins feiert es voll und eins feiert es nicht so. Mhm. Das macht es ja für mich Spaltung nicht gut, ja, ob das da gerecht ist, aber jeder hat seine Meinung dazu und das polarisiert halt gerade extremst. Und das hat wirklich in alle Medien gewinnt, das Ganze.
Nein, es ist perfekt. Ich kann es, wie gesagt, ich feiere es. Ich feiere die Art von, es ist Kunst. Und Kunst, ja, Kunst kannst du auch machen, sage ich so.
Kannst du das auch?
Ja, aber du kannst es nicht.
Genau.
Oder du tust das nicht. Und Kunst ist einfach geil. Jeder, der Kunst macht oder jede, macht sie angreifbar damit, natürlich, vollkommen normal. Wir haben zum Beispiel einen Act, der heißt Pöbel MC, der pöbelt uns weg da, oder, on stage. Der ist auch Deutscher, Deutscher MC, ein Rapper. Grandios, unglaubliche Texte, lyrisch echt und dann aber auch so von den Instrumentals her echt best, teilweise derbe. Und der spielt sich teilweise mit Texten so dermaßen, dass der hat Aussagen, wo ich dann nicht weiß, ist der jetzt pro Feminismus oder ist er gegen einen Feminismus? Das wäre ja auch so, weil wenn ich da nicht mitkomme und ich passe schon gut auf und bin aufmerksam und jetzt zerpflückt die Frage und weiß nach einer Unterhaltung 10 Minuten mit einem Spätzl immer noch nicht, wie er das meint, dann ist das lyrisch einfach so gut. Und da hält man so viel Tieren offen und lässt ihn so unangreifbar sein als Künstler.
Das heißt, die Schubladisierung ist unmöglich.
Ist weg,
ja. Aber das gibt es ja dann im Kabarett-Segment gibt es ja auch extrem.
Ja.
Da verbocken sie einige.
Dieses Bild dir selbst deine Meinung, das ist ja das, ist eigentlich das Journalistenthema. Ein Journalist soll dir eine Meinung oder dir etwas erzählen und zum Schluss dir dich selbst deine Meinung bilden lassen.
Sozusagen. Stimmt. Ja, genau. Wir haben ja das Glück, dass wir da einen wunderbaren Chefredakteur einmal im Monat bei uns haben dürfen, mit Peter Eder. Liebe Grüße an dieser Stelle ans Postmagazin. Und er ist genau der, der sagt, er will nur eins, Diskurs anregen, sonst gar nichts. Er provoziert natürlich, musst du, weil sonst erstens lest es da keiner. Zweitens gibt es nicht die das negativ finden oder das ist, also es gibt keine Polarisierung. Ohne das funktioniert der Artikel auch nicht. Mhm. Aber er hat gesagt, er gibt niemals eins, das und das wäre jetzt gut oder schlecht oder das müsste man tun oder das ist der Sukkus. Es gibt Ansätze oder es gibt Punkte, wo man sagt, in die Richtung könnte man weiterdenken, aber nicht, das ist das Ergebnis der Diskussion.
Kehrt eigentlich zur journalistischen Sorgfaltspflicht, wie man sagt.
Aber was der in der Mensch hätte es gern einfach.
Naja, der Mensch ist Marketing getrieben.
Genau.
Und er ist es auch gewohnt, wer umgeben ist vom Marketing. Drum passieren halt auch solche Sachen. Man ist biased, also man ist befangen.
Befangen, schönes Wort, ja, biased. Sieht man, hört man auch oft, ja.
Das sind halt dann so Sachen, die dann dazu führen, dass man das Journalistische in den Hintergrund bringt, vielleicht vom Mindset her, weil man halt auch was verkaufen will.
Aber heutzutage muss man immer lauter schreien im Journalismus, dass man gelesen wird wahrscheinlich.
Oder schlauer schreiben.
Du musst jetzt erst einmal einen Aufreger haben, weil die ganzen Headlines oder wenn du es anschaust, Insta und Co., die ganzen Social Media Themen, da wird einmal voll polarisiert oder irgendwas in den ersten Satz, den Hook, wie man es jetzt sagt, nennt.
Ganz wichtig.
Und dann, dass du einmal reinkippst in das Ganze. Ja. Dann kommt es natürlich darauf an, wie schreibst du, wie fängt dir der Artikel, wenn wir jetzt gerade beim Journalismus sind.
Und nein, es ist ganz wichtig. Ja.
Bevor wir jetzt sozusagen wirklich zur Veranstaltung selber kommen, erstens einmal die Info, gibt es noch Tickets her?
Ja, für Samstag Tagesticket schaut es schon knapp aus, aber ansonsten ja.
Wo kriegt man die Tickets?
Alle online, Rock im Dorf.
Rock im Dorf. Arbeitet ihr mit Ticketmaster oder mit diesen Ticketstellen zusammen?
Natürlich haben wir zwei Ticketpartner.
Also Ö-Ticket oder was gibt es da in Österreich? Ich bin jetzt nicht so tief drin.
CTS Eventim gibt es.
Ah, genau,
CTS Eventim. Und wir arbeiten mit Kupfer zusammen, das ist die Kulturplattform Oberösterreich. Die hat ein cooles cooles Ticketsystem.
Das habe ich schon oft gehört, was der das
Kupf-Ticketsystem ist. Einfach schau, geil. Gell? Also ich kann einfach immer wieder nur Werbung machen für die Kupf. Jeder Kulturverein in Oberösterreich sollte unbedingt schauen, dass er Mitglied bei der Kupf wird. Die Benefits sind einfach extrem super für das, was man Mitgliedsbeitrag zahlt. Absolut Empfehlung, dick. Also unbedingt schnell anmelden, ruft in Auer Thomas an oder in diesen Reiter und meldet sich einfach sofort an.
Jetzt sind wir in der Vorbereitung.
Jetzt sind wir noch in der Vorbereitung. Aber bevor wir jetzt einsteigen, habe ich noch einen lässigen, geilen Chuck Norris für euch.
Chuck Norris.
Ja. Und ich würde sagen, Jingle ab.
Chuck Norris Witz der Woche.
Chuck Norris schmeißt eine fette Party. Über 100 Meter weit. Ja, ich weiß, er hinkt ein bisschen, aber ich habe ihn trotzdem. Er ist wahnsinnig schlecht, aber der lebt davon, dass er richtig scheiße ist. Okay, so.
Sensationell. Jetzt, ja, was mich nicht interessiert, wenn wir in der Vorbereitung sind, Gastronomie, ich meine, wir sind ein Genuss-Podcast, ja, Essen, Trinken, gepflegt Essen, Trinken. Natürlich kommt das. Gastrobereich ist für uns, so haben wir einmal geredet drüber, so ein wichtiges Thema. Wie wichtig ist Gastronomie her bei uns Essen? Was habt ihr für ein Konzept? Wie stellt ihr das Ganze auf die Füße?
Essenstechnisch jetzt oder allgemein?
Generell, ja, essenstechnisch eher. Weil Getränke habt ihr zur Cocktailbar, das können wir natürlich auch nicht drüber reden, aber beim Festival, glaube ich, Bierspritzer, ein paar F-Safteln.
Ja, genau, also getränketechnisch ist relativ unspannend, sage ich jetzt einmal, weil man geht halt auf schnell, man geht halt auf für umsetzen und Anführungszeichen auf Schnellgetränke
aussehen.
Ja. Und die Leute sind auch relativ sie erwarten sich jetzt nicht unbedingt große Spampanalen, außer bei der Cocktailbar. Sie wollen schnell was zum Trinken. Das ist wichtig und das, was sie wollen, genau.
Das haben wir schon mal geredet, ich war bei Metallica vor 2 Jahren und die Gastronomie war so dermaßen langsam und katastrophal. Und da denke ich mir, man will ja Geld machen, man will einen Umsatz machen und da muss ich einfach schauen, dass du einfach einen super Ablauf in der Gastronomie hast, gerade bei den Getränkestanden.
Ja. Darf ich euch da ganz kurz auf einen kurzen Exkurs mitnehmen? Es war ja in Wörs im Schlachthof, den ich wirklich schätze und den ich als Location und absolut als eine der Eckpfeiler der oberösterreichischen Subkultur.
Absolut.
Und sie haben wieder das Reunion-Konzert vom Gauchel, wo wir natürlich dort waren, ist eh klar, wir haben uns richtig gefreut drauf, eigentlich schon seit einem halben Jahr, glaube ich. Die Eva, meine geliebte Frau, hat mir die Tickets geschenkt, also mein Geburtstagsgeschenk, hat mich richtig gefreut, wirklich. So, sind wir da hin, mir voll geil drauf, weil, weißt du, wir waren beim Abschiedskonzert dabei, jetzt praktisch Reunion. Und der Sound ist einfach, also wenn man das mag, wenn man diesen Krautrock oder nehmen wir es einmal so, mag, dann ist man einfach, und das ist viel gut und doch ein bisschen Power und goschert und das erweitert ja einfach so viele Dimensionen. Und ich kann euch sagen, das Konzert war super, aber ich habe wieder über 50% der Zeit angestanden. Sollte das jemand hören vom Schlachthof, Leute, Kinds, das geht nicht. Da waren 2 Bars, einmal eine große Bar mit 4 Stationen, wo 4 Reihen angestanden sind. Also 4 Reihen kann man nicht sagen, in Wahrheit war es ein riesen Sauhaufen, wo drinnen die Leute mit nicht funktionierenden Maschinen gekämpft haben, aber richtig, die haben, glaube ich, sogar 3 große Zapfanlagen gehabt, nichts so gescheit funktioniert. Es sind immer gefühlt 500 Leute vor jeder Bar gestanden, aber immer. Die Leute waren völlig durch, weil jeder eine Dreiviertelstunde oder Stunde Minimum gestanden ist. Wir haben uns fürs erste Getränk über 1 Stunde angestellt und das war die kleine Bar, wo ich mir gedacht habe, da geht schneller. Der hat das Bier aber lassen. Ich habe 20 Minuten zugeschaut und ich habe mir so auf die Zunge gebissen und irgendwann gesagt, bitte mach den Haar auf. Dann hat er mich angefahren. Er ist der Zapfmeister. Dann habe ich gesagt, weißt du, was ich meine? Hab ich mich so zusammenreißen müssen. Und dann habe ich gesagt, passt, Alter, ich habe 3 Bier bestellt, ich warte seit über 1 Stunde, es ist noch nichts los, das Konzert rennt noch nicht einmal und wir kriegen gar nichts zum Trinken.
Für Veranstalter, dass die das nicht sehen, da muss ein System dahinter, da muss es
raus. Naja, du hast halt, also was ich so mitbekriegt habe, hat ja der Veranstalter, also die Location Schlachthof jetzt auch jemanden Neues, ne, am Ruder. Und ich vermute mal, dass da einfach nicht so eingespielt sind, dass das einfach vielleicht ein bisschen unterschätzt haben, ganz einfach. Ja. Wir können froh sein, dass wir da wirklich, seit ich Festivalleiter bin, haben wir nur 2 verschiedene Gastroleiter gehabt, die sich quasi ein bisschen abgewechselt haben. sozusagen. Und einer davon kommt aus der Systemgastronomie, war viel in Ischgl unterwegs, auf dem Schiff jahrelang bei großen Caterings wie Olympische Spiele, Fußball-WM, hat ja, David Beckham bedient und solche Sachen. Ja, da hast du natürlich dann einen ganz anderen Input, der versucht es dann teilweise, aber wieder vielleicht zu groß dimensioniert so aufzuziehen. Also da muss man dann auch wieder ein bisschen die Kirche im Dorf lassen zum Teil. Aber wir haben da, zum Beispiel gibt es, ich glaube, wir haben bei jeder Bar einen Ersatzdurchlaufkühler in den letzten Jahren gehabt. Sowas gibt es bei uns nicht. So,
es war ein Horror. Und dabei waren nur, ich weiß gar nicht, es war weit nicht so groß wie das Abschiedskonzert. Das waren, es ist so schwer zum Schätzen, aber 2.000, 3.000, 4.000 Leute, ich weiß nicht, kann es nicht genau sagen. Aber weißt du, wenn du für jedes Getränk eine Stunde anstehst und das Konzert dann in Wahrheit 4 Stunden dauert, weißt oder 5 oder 6, dann ist das unbefriedigend.
Ja, es ist eine Zumutung.
Wirklich Zumutung. Nein. Und alle Leute haben voll durchgetraut, ehrlicherweise verständlich, weil, dann kommen die Dränger auch noch, zuerst stößt die anderen, drängen immer die Leute von, es kommen mehr Leute von der Seite einer, wie überhaupt Pfiri geht, da kriege ich sowieso schon mal, da merkst du, dass das System einfach auch nicht gescheit gemacht ist. Da habe ich jetzt eine Frage an dich. Wie siehst du das Thema automatisierte Getränkeausgabe?
Ja, also mit der Ausgabe habe ich mich jetzt noch nicht beschäftigt. Ich kenne nur diese Autobierfüllanlagen und solche Sachen.
Ja. Gibt es zwei von oben eine, die kippen.
Ja, genau.
Und von unten, genau, die was im Stadion im Bleiben beim Last kommt.
Ja, also wir selber uns haben es auch schon angeboten gekriegt. Sind weit weg davon, dass es für uns interessant ist. Wir planen ja eher unsere Gastro oder unsere Bars ja eigentlich pro Meter. Ich glaube, dass bei uns so ist, dass wir pro 1,5 Meter ein Barpersonal haben, sozusagen. Also vermute ich mal, dass es 1,5 Meter sind, vielleicht sogar ein, kann gut sein, weil ja genau, so 35 Leute haben wir in etwa an der Bar.
Ja, super.
Und das ist eher so unser Ding, wie wir das versuchen zu berechnen auf Meter.
Und da waren in einer Riesenbar vielleicht 12 Leute drinnen, wo wirklich immer 500
Leute
gestanden
sind. Das Sorge ist ja so, bei den Metallica-Konzerten, musst du dir vorstellen, stehen 200, 300 Leute. Und dann sage ich, da habe ich zwei Becher mit Spritzer und zwei Becher Bier, also 4 Becher, Rückgabe und brauche 2 Spritzer und 2 Bier. Dann nimmt man erst Druck, tippt in sein geschissenes Kastel rein und dann dreht sich um und sagt, hey, 2 Bier und 2 Spritzer. Und dann hat der das Herrichten angefangen. Ja, die Bäcke da durch.
Wir haben eher andere Probleme. Wir haben eher das Problem, dass wir teilweise jetzt große Anrichttisch, also zum Beispiel dieses Jahr werden die Anrichttisch gerne arrangiert, damit man nicht so viel anrichten kann.
Wollte ich gerade sagen.
Weil das manchmal sogar eher dann ein Problem
ist. Ist auch ein Problem, aber du brauchst einen Supervisor, der vielleicht ein bisschen checkt, weil ich bin dann beim Butterfly.
Wir haben einfach den Tisch gelernt, dann brauchst du keinen Supervisor.
Spaß da wieder
weg. Ja, das ist unser Ort der KI, also das nenne ich die Kirchdorfer Intelligenz.
Endlich haben wir jemanden, der uns Systeme erklärt.
Ja, ja. Kirchdorfer. Genau. Nein, ich war ja beim Butterfly-Dance letztes Jahr. Ja. Das war letzte Woche auch wieder. Und am Nachmittag haben sie da schon, weiß nicht, 50 Bier aufgestellt und die Sonne hat schon richtig schön reinbrennt. Und dann schaue ich ihm schon zu und ich sage, ich hoffe, der Hund geht nicht da hintere. Hat er hingegriffen und sage, ganz gleich vergessen. Ich nehme mir sicher nicht, ich stehe schon eine Viertelstunde da, die Sonne scheint drauf aufs Bier, du brauchst mir circa warme Hüsen um 55 geben. Oder 6 oder was, der Derbe, was gekostet hat.
Nein, das darf nicht sein. Also das ist eben dieses Leute müssen zufrieden sein und zufrieden sind schon nicht, wenn sie sich schon lange ausstellen müssen. Ja. Also das ist einfach...
Das sind so kleine Sachen. Eine Viertelstunde, finde ich... Ist überhaupt kein Thema.
Hey, Wahnsinn, entschuldige, wenn ich das so her. Aber gut, da hat halt vielleicht jede Veranstaltung ein eigenes Ziel. Ich glaube, bei uns, also wenn ich unseren Gastroleiter fragen würde, glaube ich, bin ich wahrscheinlich bei 5 Minuten.
Guter Ansatz.
Maximal, ja.
Aber gibt es überhaupt schon Automaten, wo du hingehst, jetzt wirklich, wirklich ohne das? Gibt's noch nicht,
gell? Nein, ohne manuelle Bezahlung nicht, nein. Und wir machen eh Cashless ja auch. Das heißt, das Bezahlen geht ja relativ schnell.
Dann haben die Geldautomaten übergesponnen, also die Funkverbindungen, was weißt du, da wird's natürlich bei den Gästen ja, richtig kompliziert.
Aber das sind halt dann, da merkst, da gibt's halt verschiedene Systeme und wenn man jetzt sparen will, zum Beispiel beim Cashless-System sparen will, dann nimmt man ein System, das nicht offline arbeiten kann und dann sinken kann und resinken kann. Und wenn man das tut, dann zahlt man halt, keine Ahnung, weiß nicht, 1.000 Euro weniger oder whatever, Hausnummer. Aber dafür hat man die Funktion nicht.
Die hätten, ich schwöre dir, die hätten umgeschaut und ich kann die Zahlen nicht einmal zusammen, aber um viele 1.000 Euro mehr gemacht. Also wirklich um vieles, weil die Leute wollten ja Jeder ist dann mit so 5, 6, 7 Becher gleich davon gegangen, weil also halt
natürlich jeder, werden dann warm, genau, auch wieder.
Sondern ist natürlich nur schlimmer, weil dann multipliziert sich das Problem ja automatisch. Gell? Also wenn da einmal Dynamik drin ist und die Leute waren alle, also du hast ja, da gesehen.
Und weil du versammst ja dann, auch wenn die ganze Party losgeht, du stehst dann nicht bei deinen Freunden vor deiner Bühne.
Bist also immer an der Bar. Das ist zwar eh lieb, aber
jetzt, Bar haben wir jetzt abgekriegt. Ja. Was haben wir mit
Gast? Essen.
Essen, genau. Ganz wichtig. Ihr habt mir erzählt, ihr wollt versucht, dass ihr einen Mix reinkriegt. Mhm. Ihr habt so regionale Leute gehabt, ihr habt gleich von Schöle Bosner gemacht.
Mhm. Lass ihn doch reden.
Mhm. Nein, so das, hör so
weg. Was mir eingefallen ist, Burger hat da nichts gemacht. Und wie organisiert ihr das? Dazu ist Fremdvergeben, gell?
Genau, mittlerweile schon. Wir haben zwar überlegt, ob wir es wieder einholen, dass wir vielleicht selber wieder einen Foodtruck machen oder so. Sind aber jetzt wieder davon abgekommen und wir haben im Normalfall 6 bis 7 Foodtruck-Standler inklusive Frühstück. Und schauen da, dass man halt, dass da niemand jetzt vom Angebot her sich in die Gewehre kommt.
Also Cowboy-Cola.
Cowboy-Cola und Bifter da.
Genau, ja. Genau, solche Sachen. Aber vor dreierlei vom Leberkäs über Bosner Variationen. Ich glaube, wir haben Indisch, wir haben einen Burger, wir haben also diese Klassiker natürlich. Ja.
Was ist das Progressivste, was man beim Essen bei euch kriegt? Was das? Gibt es irgendwelche Bowls oder irgendwelche skurrileren Sachen, gell? Oder habe ich dir das jetzt
wir haben einen gehabt, den Felix, kannst du dich erinnern? Der war einmal da bei dir. Ja, der war einmal da, der hat Bowls gehabt und
Hanska, glaube ich.
Nein, die Bällchen, die...
Kurt Bullar?
Nein.
Hat die...
Weißt du, was ich meine?
Ja,
Ich weiß nicht.
Falafel,
genau.
Falafel hat er gehabt.
Genau, der hat das Ganze gehabt, ja.
Ist echt, also... Mein Favorite ist ja Fish and Chips. Haben wir auch bei uns.
Oh,
Fish and und Chips. Und das sind Bio-Pommes, also Bio-Chips, Fish and Chips, ne? Ja. Also Sonntag, Vormittag, so beim Frühschoppen, bin ich meistens dort. Ansonsten vergieße ich über zum Essen. Also das ist ja, ich muss ja echt schauen, dass ich irgendwie, und ich habe ja auch nie eine Cashless-Karte eingeschoben. Das heißt, ich kann ja überall hingehen zu jeder Bar und kann aber nirgends was zahlen. Ich kann mir nirgends was kaufen.
Musst du auch was zahlen, oder was?
Naja, ja, aber ich bin nie darauf vorbereitet. Ja. Ich glaube, ich war erst einmal darauf vorbereitet, dass ich eine Cashless-Karte gehabt habe, wo Geld drauf war. 2019.
Aber weißt du, sagst, du hast keine Zeit. Wie viel vom Donnerstag bis Sonntag, wie viel schlafst du da?
Es ist nicht ganz so schlimm. Okay. Ich schaue einfach, dass ich Freitag auf Samstag so viel wie möglich Schlaf kriege. Weil da braucht man mich am Vormittag zum Beispiel auch nicht. Da bin ich halt so gut wie der Letzte am Gelände, vor dann heim. Ich wohne nicht weit vom Gelände oder schlafe unten und schaue, dass ich dann so lange wie möglich schlafe. Und ich muss eigentlich wieder da sein, unter Anführungszeichen, um 5 Uhr, wenn das Ganze mit den Behörden losgeht. Mhm. Dazwischen, also jetzt, es heißt jetzt nicht, dass ich bis 5 Uhr schlafe, aber per se schaue ich, dass ich in der ersten Nacht so viel wie möglich Schlaf kriege und gegen Mittag wieder am Gelände bin. Und die zweite Nacht gibt es keinen Schlaf.
Ja, weil die Sache ist ja das, wenn ich irgendwelche großen Veranstaltungen gehabt habe beim Catering, bei uns im Gasthaus, ich habe dann teilweise auch nicht so schlafen können, weil der beschäftigt dich viel. Weil ich weiß nicht, am Sonntag in der Früh, weil da habe ich wieder ein bisschen ausgesehen, ich glaube, da warst du noch da und hast da schon ziemlich mittags geschaut.
Ja, nein, Samstag auf Sonntag kann ich nicht schlafen, das geht auch nicht, weil das wäre alles, was ich unter 4 Stunden oder so, und da bin ich so traumhappert, wenn ich dann wieder aufstehe, das geht nicht. Das, ja.
Darf ich dich ganz schnell was fragen, die Top 3 Speisen, was am besten gingen?
Top 3 Speisen, die am besten gingen?
Vom letzten Mal.
Fish and Chips.
Okay.
Definitiv. Die ob es jetzt nur die Pommes sind oder die Fisch auch dabei sind, Wurscht. Das weiß ich jetzt nicht. So genau habe ich mir das nicht angeschaut. Bosner, definitiv. Mhm. Und vegane Burger.
Was?
Mhm. Wow. Wir haben im letzten Jahr oder eigentlich jahrelang jetzt ein veganes Burgerstandl gehabt. Und sie haben leider, weil wir haben einen Termin gewechselt das Jahr, wir sind ein bisschen 2, 3 Wochen weiter zurück. Jetzt haben sie da leider keine Zeit gehabt, sind zum ersten Mal seit Jahren nicht bei uns.
Na schade. Witzig, vegane Burger, würde man nicht glauben. Top 3 Getränke?
Top 3 Getränke, Macava, Wodka Macava. Also Bier natürlich.
Ich würde gerade sagen, Bier.
Nein, Bier natürlich, aber Wodka Macava.
Wodka Macava?
Ja, also geht wie Sau. Mhm.
Ist ja echt geil.
Ja. Wir haben mit Macava einen coolen Partner, ist Bio, muss man auch dazu sagen, österreichisch, aus der Steiermark und echt cool, cooles Getränk. Man muss aber dazu sagen, schwarz der drin, also passt auf, habe im ersten Jahr, wo ich das konsumiert habe, nicht gewusst und habe mir dann 10 Minuten vor dem Einschlafen, wer gesagt, dass da Koffein drin ist und ich jetzt wahrscheinlich nicht schlafen werde können.
Und ja, so war es dann.
Genau.
Also kann man
das, ja, habe ich das erste Mal von Freitag auf Samstag durchgemacht.
Fertig, das muss ich aber mehr trinken.
Aber das weiß ich, geht extrem gut. Und unser Crewlauf, wie nennt man das? Crew-Vierkanter. Also wir machen selber einen Vierkanter.
Ah, cool.
Und das ist unser Crewlauf-Shot.
Genau. Für die Gäste, die einen Vierkanter nicht kennen, was ist ein Vierkanter?
Vier Teile, ich glaube, ein Teil Sirup, ein Teil Korn, ein Teil Rotwein, ein Teil irgendwas anderes grausliches.
Grauslich nämlich. Ja. Also
likörartig.
Ja,
so was schmeckt halt, ja. So schmeckt ein bisschen wie angesetzter Likör, sowas in der Art.
Ja, ja.
Gut. Geil. Mit einem Vierkant habe ich jetzt nicht gerechnet, ja, aber ja, der taugt mir. Ja, den finde ich geil.
Das ist natürlich jetzt nicht unbedingt was für so Connoisseure. Oder eigentlich muss ich schon loben. Ich trinke selten Alkohol, ich trinke wenig Alkohol, aber der Shot war wirklich geil.
Ja. Siehst, so kann man Menschen, der wenig Alkohol trinkt, trotzdem anschanken. Also es gibt immer was. Es gibt immer was.
Was schmecken wir ein Tussimund? Also den ehemaligen Hurstensaft, ne?
Achso, Hurstensaft. Ja,
wo so viel Alkohol drinnen war, den die Kinder alles am Wegen haben, ne? Den
ja, jetzt nicht mehr trinken dürfen. Jetzt heißt es Berliner Luft.
Ja. Das geht auch wieder fair, weil das zeigt jetzt in letzter Zeit. Aber ich sag's ja noch, also ich hab's auf der Webseite, das glaube ich, mit dem geht's aus, ist jetzt so Green Event.
Genau.
Würde mich auch interessieren, was muss man umsetzen, dass man das wird?
Gibt es eine Liste von gute 17, 18 Punkte, die du erfüllen solltest oder musst. Es ist aber relativ, man muss von Anfang an nicht alle Punkte erfüllen. Man soll von Jahr zu Jahr mehr erfüllen und mittlerweile, glaube ich, erfüllen wir alle Punkte.
Sehr cool.
Das ist jetzt von Benefits für Anrainer, die mit Öffis kommen, zu Bio-Getränk, zum Beispiel, oder Fairtrade-Sachen, wenn zum Beispiel Sachen nicht regional eingekauft werden können, wie Kaffee, dass man das dann Fairtrade kauft. Ähnliche Sachen, genau. Mülltrennung.
Ja. Ja, genau. Aber was würdest du sagen, wird am meisten Tag was geht der heutzutage am meisten auf die Nerven? Sind das so Behörden, Sponsoren, Künstler, Wetter, Besucher? Wo glaubst du, wo ist die größte Herausforderung?
Naja, jetzt hast du aber die Auswahl recht einfach gemacht, ehrlich gesagt. Was glaubst du, werde ich da nehmen davon? Jetzt.
Also die Künstler kannst du nicht sagen.
Genau. Gehst auch nicht. Ja. Ich würde sagen, machen wir einen Nona nicht. Also,
ja. Also von dem, was du jetzt aufziehst, das kann ich nur das Wetter nennen.
Das Wetter, ja, das ja, hat.
Weil worüber soll ich mich sonst darüber beschweren? Also wir brauchen alle von denen, die du uns da jetzt genannt hast, brauchen wir, damit es erfolgreich ist. Und auch das Wetter. Aber das Wetter ist das Einzige, das wir nicht beeinflussen können und nicht eine E-Mail schreiben können, dass wir der Check-in so und so funktioniert und dass das Hosting cool ist und dass sich jemand gut gebettet fühlt und dann einen guten Gig schmeißt. Das geht mir wieder nicht. Das geht mit Künstlerinnen und Künstlern, das geht mit Besucherinnen und Besuchern. Und ich sage so gern, wir sorgen für das Ambiente, aber die Besucherinnen und Besucher sorgen für die Stimmung. Wir machen nur dieses Rundherum, aber die richtige Stimmung, das machen die Besucher.
Also ihr macht den Rahmen, ihr macht die Leinwand, aber gestalten dann in Wahrheit die Gäste.
Ja, natürlich in Kombination mit den Artists.
Aber, ja, natürlich, aber die Artists leben auch davon, dass die Gäste,
ja, genau, hallo. Genau. Darum sagen wir, also es ist so mein wie sie gern so zusammenfassen.
Siehst du diesen Trend, dass viele Artists jetzt wieder mehr live spielen, weil man über den klassischen Platten, CDs, sonst Verkauf ja eigentlich nicht mehr so viel lukrieren kann? Wie siehst du diesen Trend?
Ja, es geht nicht anders, es ist ja früher nicht anders gegangen, sozusagen.
Naja, zeitlang sind schon viele Künstler wenig auftreten, weil es auch kaufmännisch einfach nicht notwendig war.
Ja, aber jetzt österreichische Künstler, meinst du jetzt in der hiesigen Liga?
Nein, du hast recht, international.
Weil, wenn ich jetzt dann Daft Punk oder so denke, ja klar, die haben 10 Jahre sind sie nicht auftreten, weil sie gesagt haben, hey, wir sind nebulös. Ja? Und so kennen natürlich gewisse
Oasis.
Stars,
Oasis.
Ja, genau, so
als
kennen
großes gewisse Beispiel.
Stars natürlich das Handhaben. Aber jetzt in der Liga, in der wir buchen, würde ich mir sagen, jetzt außer vielleicht Headliner, Co-Headliner, vielleicht so ein bisschen Ausnahme, aber per se kann sich das niemand leisten und hätte es auch vor 10, 15 Jahren nicht leisten können, dass er nicht tourt regelmäßig, außer er ist in Produktion gerade.
Ich glaub, das, auf das ich ein bisschen aussehen wollte, war, ich sehe das sehr positiv, dass viele Künstler jetzt wieder auf Tour gehen, weil das die einzige Möglichkeit ist, mit den Leuten wieder zu connecten.
Und die Kohle zu verdienen, wenn wir am meisten verdienst mit Merch. Also als Künstlerinnen und Künstler, was ich weiß, verdienen sie am meisten, oder die Marge, sagen wir mal so, ist einfach bei Merchandise-Produkten am höchsten.
Ich habe es eh schon mal gesagt, ich war ja auf dem Ozzy Osbourne Abschiedskonzert in Birmingham. Mhm. Geil, ja. Und ich glaube, ich habe über 500 Pfund Merch gebracht. Und ich war einfach nur ein Gast und wahrscheinlich waren viele andere genauso deppert wie ich. Und ich freue mich jetzt nur drüber, dass ich es ausgegeben habe.
Also, und das, damit mich jetzt alle motivieren, die regelmäßig auf Konzerte oder nur vereinzelt auf Konzerte gingen, kauft beim Merch immer irgendwas. Kauft eine CD, ein Vinyl, irgendein Shirt. Auch wenn es euch selber vielleicht nicht gefällt, schenkt es dann her oder gibt es irgendwie im Nachwuchs oder irgendeinen Schwagern oder irgendwem, den es nicht mögt, damit der scheiße anzogen ist. Das ist voll wichtig für die Künstlerinnen.
Ja, und das mittlerweile sind coole Sachen auch dabei.
Ich war jetzt mal bei einem Konzert, bin schon bei einem Arschloch-Label hingegangen, da habe ich dort ein Label gekauft, dann habe ich es auch gehabt. Mhm. Dann denkst du, wo ist das dann hin?
Ich habe letztens ein Interview gesehen, so, ich glaube so seitenblickeartig, würde ich mir so sagen, vor irgendeinem Konzertabend und da haben sie dann gefragt, T-Shirts von Volkshilfe haben sie angehabt, genau. Und das hat aber nicht, Volkshilfe war nur die Vorband. Da hat irgendwer ganz großer gespielt, internationaler. Und sie haben halt irgendwas gefragt, wegen Volkshilfe, sind sie interviewt worden. Und die haben nur gesagt, so drei so Frauen, mittleren Alters, wir haben keine Ahnung, wer das ist. wir haben nur die Tradition, jetzt mal, wenn wir auf ein Konzert gehen, kaufen sie ja von der Vorband
das ist ja geil. Also, dass dann nochmal das dann die Leiberl haben, wenn sie nicht groß rauskommen.
Naja, nicht 20 Leute deswegen, sondern einfach als Jux.
Als Jux.
Ja, und das habe ich auch extrem gefeiert. Natürlich, vielleicht kommt genau das zum Tragen, was du gerade gesagt hast. Andi, ist jetzt beide Andi, gell?
Wieder mal.
Herr Stürmer.
Again.
Genau. Dass du denkst, in zwei, drei Jahren habe ich das Leiberl
jetzt schon gekauft. Ich habe schon gekauft, bevor die rausgekommen
sind. Eigentlich geht es aber genau darum, einfach diesen Supportive Charakter da zu beweisen, ja, und einfach zu supporten. Ja.
Was gibt es denn auf dem Festival? Was ist das schrägste Erlebnis, was du erlebt hast? Lustigste?
Ja, das Lustigste, Schrägste, war, das ist echt schwierig.
Ist echt Wer schwierig. Hat wozu geschissen?
Smart-Sliding.
haben wir einmal gehabt, das ist schon lange aus, war 2017, glaube ich, haben wir das einmal gehabt, ja. Haben wir quasi ein Viertel Quadratmeter des Rasens ausgestochen und versetzt. mit dem darauf liegenden Hinterlassenschaften. Genau. Also das haben wir schon einmal gemacht. Grundsätzlich ist einfach so ein Potpourri an Sachen, die passieren. Es ist für mich so, ich kriege oft sehr wenig mit, weil ich recht viel Backstage bin und halt sehr vielfältige Aufgaben irgendwie habe. Ich bin halt für Sicherheit zuständig. Also während des Festivals habe ich vergleichsweise sehr wenig zu tun, weil ich halt in der Vorbereitung extrem viel tue. Ich bin für Tickets zuständig, ich bin für die Sicherheit zuständig, ich bin für die ganzen Finanzen zuständig, Controlling, Reporting.
Aber es rennt auch sehr friedlich aber, oder?
Na total. Und, ja, voll, und ich habe halt kaum Anrufe im Normalfall. Zu gewissen Stoßzeiten halt extrem, aber ich gehe dann wieder Fluchtwege kontrollieren, alle zwei, drei Stunden, ob ich nicht versehentlich irgendwie ein Auto in einem Fluchtweg geparkt hat, was einfach fast jedes Jahr vorkommt. Und damit ziehst du mir einfach Zähne mit solchen Zuständen. Das ist irgendwie so. Ich versuche mal die Bands im Vorhinein alle anzusehen, weil ich weiß, dass ich nur einen Bruchteil davon sehen kann. Ob Samstag oder ob Mitternacht ist für mich einfacher jeden Tag.
Ja, das ist das Leid des Veranstalters, das ist halt so.
Das gehört aber, dazu. Aber über das, na genau, über sowas denke ich gar nicht nach. Nein, es gibt Tage, da ist voll lässig oder es gibt Jahre, da ist viel einfacher für mich, es gibt Jahre, da ist viel anstrengender. Klaus war die Hölle für mich rein aufwandstechnisch während der Tage und in Kirchdorf ist es jetzt wieder einfacher für mich. Ja.
So, also die Veranstaltung ist gut gereint, es war richtig geil, es sind keine schlimmen Sachen passiert und alle sind gut wieder heimgekommen. Jetzt haben wir noch eine wichtige Frage. Wir haben zuerst im Vorfeld kurz drüber gesprochen. Wir alle waren schon relativ viel im Leben auf irgendwelche Veranstaltungen und auch auf Festivals oder zumindest so kleinere Wochenendgeschichten oder sowas. Nehmen wir alles, was im Kontext Festival ist. Und ich würde sagen, jetzt machen wir mal einen flotten Dreier und da würde ich sagen, Jingle ab.
Der flotte Dreier.
Was sind von jedem von uns die drei Lieblings, nehmen wir es einmal Festivals oder Veranstaltungen, die wo es einen am meisten taugt hat? Und da würde ich jetzt einmal sagen, leg du los.
Ah, ich darf da loslegen.
Ja, du darfst natürlich loslegen.
Wo ich selber war oder allgemein? Oder wo, auch wo ich vielleicht nicht war?
Naja, in dem Fall müsstest du fast dort gewesen sein, weil sonst kann man es ja nicht beurteilen. Das ist wirklich Eigenerfahrung.
Okay, dann muss ich echt weit in der Nostalgie, in der nostalgischen Erinnerungskiste graben.
Der einfach 1900 sein.
Also. Ja, so weit kann man nicht zurück in Roskilde, war ich leider nie. Eins meiner großartigsten Festivals, und, wo ich jetzt mal, jemals war, war definitiv das Sonne, Mond und Sterne Festival. In Bleilochtalsperre.
Bleilochtalsperre, ich war 2002.
Ich war 2003, glaube ich.
Ach so, oder vielleicht
war oder war ich vier, ja. Ich weiß auch nicht mehr, drei oder vier war ich. Aber es war damals so, dass ich höre ja Techno seit ich und ähnliche Musik seit ich 12, 13 bin und habe da sehr viel Bezug dazu. Und das war halt so was, da bin ich hin und bin mit 10, 12, 15 andere Leute da hingefahren. Das erste Mal im Ausland auf einem rein elektronischen Musikfestival, was schon ein bisschen, habe ich ein bisschen Angst davor gehabt und 35.000 Leute und wow. Und dann war das so lässig. Es war einfach grandios und gleichzeitig audiovisuelle Reizüberflutung und also, ja, alles einfach an einem Wochenende erlebt. Das muss ich echt feiern.
Sonne, Mond, Sterne kann ich nachvollziehen, weil ich selber dort war, mega falle mit der Badegelegenheit dort und so. Das war so geil. Das war
voll taugt. Und ich habe so viele Bucketlist-Acts innerhalb von 3-6 Stunden abhaken können.
Das macht Wahnsinn. Das Festival aus, gell? Das macht
das Festival aus. Und dann nimmst du aber beim Sonne, Mond, Sterne Festival nimmst das Booklet Jahre später her und tust es nochmal durch und denkst dir nur, fuck, habe ich damals noch gar nicht gekannt. Oh mein Gott, waren da Artists, die erst Jahre später schätzen gelernt habe. War Wahnsinn, Jamie Liddell oder solche Sachen.
Bei uns war, ich glaube, Underworld war dort.
Ich meine. Ja, da war ich nicht. Ich war nicht Chemical Brothers, Carl Cox.
Nein, das war andere. Das war ein anderes Jahr, weil wir waren Richie Hottin und da war, das war
auch. Ja, der war auch. Genau. Die haben wir Guten Morgen E-Set gespielt.
Der ist noch immer. Er ist immer noch, immer. Der ist wirklich. Der legt jetzt wieder so viel auf. Wirklich geil. Herr Stürmer.
Ich muss auch sagen, österreichisches Festival, was mir sehr taugt hat, das Novarock, weil ich schon ein paar Mal war, muss ich sagen, das ist einfach unser erstes großes, früher war es Aerodrom, ist das gleiche gewesen?
Ich glaube, das ist der Nachfolger, ja.
Vier war Aerodrom, da waren wir dabei, dann waren wir Novarock und das war einfach schon öfter und das hat einfach mir das so taugt in Österreich, dass du nicht wegfahren musst ins Ausland, auf irgendwelche riesen Festivals in Deutschland, England oder Amerika, du hast einfach in Österreich jetzt sowas. Das war geil. Schon sehr geil und was das, wie du sagst, du bist einfach mit 10, 15, 20 Leuten dort, baust da ein Caravan Space auf. Und dann gehst du halt einfach den ganzen Tag schon vorher an, was da passiert. Und die ganzen Leute, wie es verrückt das sind rundherum. Einfach geil.
Nein, das ist sensationell. Ganz, ganz wichtig, ja.
Ich nehme gleich was Unkonventionelles, weil das ist kein richtiges Festival, aber mein Lieblingswochenende war immer Street Parade in Zürich.
Muss ein Wahnsinn sein.
War ja schon zweimal. Waren wir, glaube ich, drei oder viermal. Und
das Geile ist, weil es am See ist, gell?
Ja, genau. Wir haben das Glück gehabt, dass wir da so ein Stickerl am See gefunden haben, wo wir uns jetzt hier reingelassen haben. Erstaunlich, es war so eine kleine Bootsanlage stehen und da haben wir immer campiert, direkt am Zürichsee und das war gleich neben der Roten Fabrik.
Rote Fabrik,
ja. Wahnsinn, sind wir zu uns umgegangen und die Parade selber war so bunt, die war so Wahnsinn, die war einfach cooler wie die Love Parade, war ja, aber das war einfach was anderes. Es war so cool. Nicht so übertrieben und nicht so medial, sondern es war einfach nur eine fette Party.
Ist ja bis heute eine Vereinsveranstaltung,
was ich so weiß. Hat
man gemerkt. Und das ist eben das, warum
der so Vibe war. Der Vibe war anders.
Ich glaube, der war 98 oder 99 war dort. Da haben wir ein Auto gejumpert. Das war lustiger. Aber Rote Fabrik, da hat nämlich der, das war so kurios, da hat Green Velvet aufgelegt.
In der Roten Fabrik hat Green Velvet aufgelegt.
Aber verkehrt.
Ampelkoalition.
Aber verkehrt, dass er die Leute nicht ausschauen muss.
Wirklich, oder was? Ernsthaft?
Das ist immer die Mehrheit, weil es war geil. Ja, aber eine coole Veranstaltung. Erich, Nummer 3.
Erich? Nummer 2 eigentlich.
Nummer 2. Ja, da muss ich jetzt nach Wiesn gehen.
Also, agree, totally.
Ja.
Ich war im Jazzfest einmal.
Also, in Forest Glade muss ich auswählen, in Forest dem Fall, Glade. Wo ich Cypress Hill und Underworld das erste Mal gesehen habe und geil. Dann von Be Real ein Couple unterschrieben gekriegt habe. Ich glaube, das war mein zweites Festival des Lebens. Ja.
Geil. Ja, vor allem, ich meine, da gibt es Acts zum Singen, die eigentlich oft echt schwer zum Singen sind. Wir haben damals Air dort gesehen.
Habe ich auch gesehen.
Was du denkst, Air, Alter. Mhm. Aber das war so sphärisch, das war so gehen, weil dort geht das.
Ja, Yoshimi Pink, Battles the Pink Robot, wie heißt es? Flaming Lips.
Flaming
Lips. Aber ja, du hast ihn gesehen zum Beispiel.
Giovanotti, ja. Haben wir mal gesehen. Also da sind Sachen gewesen, was du sagst.
Nein, Wiesnes Festival ist einfach krass, gibt's großartig noch? Und Urban Outfronts Festival war ja Jahrzehnte fast dort, aber
Wiesnes. Gibt es Wiesn so in dem Sinn noch?
Angeblich jetzt ja wieder. Neu, aber ich blicke da noch nicht ganz durch. Okay. Irgendwie Schloss Esterhazy.
Naja, das war letzte Woche, das war am Samstag.
Ich würde gerade sagen, das ist aber im Schloss Esterhazy.
Genau, und Freitag ist aber das Butterfly-Konzert. Mhm.
Da war ich fast zum Mobi, habe ich gefahren eben.
Ja, wo ich, muss ich sagen, das war mein zweites Konzert, was ich eben auch schon müsste. Muss ich mir zwar, wenn ich gleich so vorgreifen darf, da war letztes Jahr Chester Funk, Stereo MC, Mojiba hat mich extrem stark, also die haben wir gut, und The Roots live gewesen. und das war das Coole bei dem Festival war, du hast also kleine Flächen, braucht man sich nicht das große warten, ist nicht so wild, wie manche Leute auf Festival erwarten, es sind sehr viel ödere Leute, aber einfach die Musik ist was anderes. Ist ein bisschen öder, die Leute, was da gespielt haben, aber hat mir voll taugt letzte, extrem.
War das Schloss Esterhazy?
Mhm. War Schloss Esterhazy. Ja.
Geil, wenn man selber mit einem Vorschlag kommt und dann weiß man gar nicht, was man nehmen soll. Das ist immer der Klassiker. Vor allem Sonne, Mond, Sterne ist schon gefallen, das ist ein bisschen schade. Das wäre auch auf meiner Liste gewesen. Eigentlich muss ich ehrlich sagen, sind mir Festivals lieb, aber eigentlich sind wir so mehrere Tage irgendwo in einer anderen Stadt oder mit einer Parade fast am liebsten gewesen, aber das zählt jetzt nicht mehr, das habe ich schon gehabt. ich nehme Nummer 2, das ist zwar ein bisschen pervers, aber Paradise 1, unsere erste große Geschichte, die wir gemacht haben.
Wo war die?
Die war in Freistadt oben.
Also heute ist,
ja. In Freistadt. Weil man da eigentlich auch von den Hauptacts ziemlich was Gutes bieten konnten. Und die Leute waren so überrascht, dass wir irgendwo im letzten Meier spinnt, hat es da geheißen. Also es ist in der Nähe von Freistadt, irgend so ein Kurdorf. Und wir haben das in einem Volkstanzstadel gemacht. Und haben eine riesen Laserprojektion und eine riesen Technik eingebaut, wirklich geil. Voll aufwendig. Und das in diesem Holz rundherum und es ist. Wie lange ist es durchgegangen? Ich glaube, 38 Stunden sind wir durchgefahren. Wow. Ja, also es waren, glaube ich, 50 Acts, weil zwei Floors, ja, da ist durchgegangen. Mhm. Einfach durchgegangen, weil wir es eh finster gemacht haben drinnen. Also du hast wie in einem Casino in Las Vegas nicht gewusst, was für Zeit das ist drinnen. Dein Nummer 3, ich weiß, es ist schwierig.
Nein, es ist eigentlich nicht. Ja, die Auswahl ist schwierig. Mhm. Ich konnte jetzt einige kleine Festivals nennen. Natürlich, aber die Highlights habe ich alle in meinen jungen Jahren erlebt, muss ich jetzt auch dazu sagen. Und auf die kleinen Festivals gehe ich erst, seit ich ein bisschen über das Alter habe. Also muss ich auch dazu sagen. Darum will ich Frequency 2006 oder so. Damals mit Metallica und Seed und Bauchklang. Und es war zum Beispiel ein Jahr vorher sind bei Bauchklang, glaube ich, 500 Leute von Seeds umgefallen vor der Bühne. Das weiß ich noch. Da haben sie das Konzert dann unterbrochen kurz und dann gefragt, hat sich keiner weh da und so. Da war echt, ich war ein paar Minuten vorher noch da mittendrin. Da habe ich Szenen erlebt im Frequency Festival, die nahe an Katastrophen vorbeigegangen sind, nämlich auch Metallica.
Da, was haben sie gedrängt oder was war
da? Ja, das war Wahnsinn. Also da haben sie Sachen abgespielt und trotzdem ist aber nie irgendetwas passiert. Mhm. Und das feiere ich schon bis heute. Metallica waren echt extrem viel Leute und da war auch noch der Aufbau vor so Festivalgelände nur ein bisschen vorlässiger, würde ich mal sagen, wenn du das aus heutiger Sicht anschaust, dass dann, ich weiß nicht, wie die das heute machen beim Electric Love Festival. Aber du hast ja eigentlich einen Tunnel unterhalb von der,
Straße,
dass du reingehen kannst, hast du ja einen Tunnel. Und der Tunnel ist ja keine 10 Meter breit. Und da fließt, glaube ich, sogar ein Bach durch diesen Tunnel. Da ist ja so ein Glander da dazwischen. Und ich kann mich erinnern, ich bin einmal mit der Frau von meinem Cousin da durchgegangen und die hat panische Angst plötzlich gekriegt. Und auf die habe ich nur einreden müssen. Und da brauchst du gar keine Angst haben, also nur im Fluchtanlassfall, was passiert da? Also, und früher war halt das der Aufbau noch ganz anders, also heute ist das Electric Love Festival von den Bühnen her ganz anders aufgebaut als damals das Frequency Festival, aber das war früher echt tricky und boah, da sind Sachen passiert, wo ich dachte, boah, das da gar nichts.
Ja, weißt du, wir waren 99 bei Ernst Teil, wo die vier Leute gekommen sind, ja, und das war 50, 60 Meter vor uns. Also wir haben vor Wochen wieder darüber geredet, wie so eine Eigendynamik, du kannst ja nirgends mehr abstützen. Du schaust nur einfach, dass du nicht umfällst. Und du weißt nicht, was draufsteckst. Und du musst dir vorstellen, das ist auf einem Berg ab, das war so auf einem Hang, ein kleines Weg, da sind Tausende von Leuten gerannt, eisig war es, dann rutscht einer aus und dann geht die Scheiße los. Also ist da halt heutzutage, da hat es gar nicht mehr gegeben. Das ist echt der Wahnsinn. Und darum Sicherheit.
Herr Stürmer?
Ich habe fast keine elektronische Musik, ich muss sagen. Normalerweise hätte ich jetzt ein Techno-Festival. Aber ich muss sagen, das, was mich am meisten geblättert hat, war mein erstes Modem. Was, warum lachst du jetzt?
Ja, nein, mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet, dass du mit dem Modem kommst.
Hey, so geil. Also Modem, Gurfestel, eigentlich kein Schlampers-Gurfestel, also der rattert schon richtig.
Oh mein Gott, ja.
Was mich so, ich mag es, wenn es ein bisschen mehr zugeht auf solche Sachen. Und bin ich hingekommen, dann ist 24-7 Musik, wenn machen es jetzt auch nicht mehr, dann ist auch schon mittlerweile eine Stunde unterbrechen oder jetzt sogar schon mehr. Aber die machen am Freitag, glaube ich, am Samstag zum Mittag auf und 7 Tage später, Samstag zum Mittag geht es zu. 27, also jeden Tag Vollgas Musik, Vollgas. Und das ist in so einem, da gibt es The Hive und das Warp, das sind die zwei großen Bühnen. Und das ist beim Fluss, bei der Blitzwitzerzähne in Kroatien. Und wenn du einigest in The Hive, da ist es so ein Kessel und die Visualizes, die sind.
Ja, abartig.
Irre.
Abartig. Schaut sich das auf YouTube einmal an. Also fette Empfehlung auch von meiner Seite her. Wer es auf Visuals steht, muss sich das einmal anschauen. Du siehst nämlich im DJ-Booth oder den DJ eigentlich nimmer.
Nein.
Weil alles so dominiert wird von Visuals, dass du nur mehr Augen für ein Visuals hast. Und es ist einfach genial. Und links ein DJ-Booth, rechts ein DJ-Booth und dann wechseln die nur. Ja. Also die grandioses so Setup.
Und Function One Unlocks da drinnen in der, in dem Kessel und dann haben die von Tash Visualizers, wie die heißen, oder Tash, die machen so Holzkonstruktionen und beleuchten es dann schräg. Genau. Es ist so schön, so schön.
Und da helfen ja die Gäste teilweise mit. Schon Wochen im Vorhinein kommen die Gäste auch vorbei und helfen hunderte Gäste beim Aufbau auch mit. Also das ist so ein Community-Event teilweise auch. Ja, es ist grandios.
Also die Musik ist halt, glaube ich, 7 Tage für jeden nicht alles. Ich glaube, das hält nicht jeder aus. Weil das geht schon gescheit zu ab und zu. Aber hat mich zum Beispiel am meisten fasziniert von dem Überraschungseffekt her.
Kann ich verstehen.
Aber das, ich nehme diesen Point gleich mit 7 Tagen sozusagen auf, weil, also wir haben Spoiler-Alarm, uns haben es nach dem 5. Tag dann ausgetragen.
So Geld zurückgekriegt dann.
Der Kilometergeld haben sie gezahlt.
Wir haben die Schmutzzulage da reingereicht. Nein, wir waren am Seagate-Festival eh öfter, haben aber beim letzten Mal kein Wochenticket mehr gekriegt, weil die sind immer gleich ausverkauft und haben lauter Einzeltagestickets gekauft, aber nur 5. Weil eben die letzten 2 Tage, Samstag und Sonntag, an wirklich nicht mehr zum Kriegen waren, gell? Und haben dann 5 so Bundle noch mehr gehabt, gell? Und ich kann euch sagen, Seagate-Festival ist ja auf der
Donauinsel, ne?
Ja, genau, auf der Budapester Donauinsel. Also ich glaube, die Margit Hit, also Hit ist die Brücken, aber diese, ich glaube, Margit-Insel heißt es, glaube ich. Ziemlich groß, gehst über so eine alte Stahlbrücken um, weißt du, also so eine Fachwerksbrücken. Geht voll friedlich runter, obwohl es riesig ist. Also ich kann mich nicht mehr erinnern, wie viele Leute das waren, aber ich glaube, ich war das letzte Mal 2003 oder sowas. Und ich glaube, 500.000 Leute oder so. Aber die haben, glaube ich, schlag mich da 10 oder 12 Bühnen, wobei, ich glaube, Center Stage natürlich, aber dann ein Haufen andere große Bühnen auch noch. Da habe ich zum Beispiel Korn einmal gesehen, bei einem legendären Auftritt. Also da waren es gerade so Peak, weißt du, wo New Metal gerade und die haben die halbe die Hitten zerrissen dort. Auch visualmäßig geil, anlagenmäßig wahnsinnig gut organisiert gewesen. Eine extrem gute Organisation, du hast gemerkt, dass die haben mit viel Leid einfach viel Erfahrung gehabt, weil das gibt es schon ewig.
Gibt es nicht mehr, mach es nicht mehr, gell?
Gibt es nicht mehr.
Ich glaube nicht.
What?
Nein.
Oder Seagate schon noch. Echt?
Das hoffe ich ja doch.
Okay, gut.
Das hoffe ich ja doch.
Wie wollte mich jetzt das Seagate sagen? Und weil ich ja schon 2 Monate.
Ist immer 2. Augustwoche gewesen.
Ich glaube schon.
Das okay, muss ich googeln. Auf jeden Fall. Und ich kann nicht sagen, das, was der da gibt, so Bühnen mit World Stage und also voll geil, also mit Ethno-Geschichten.
Mann,
also, so geil. Ja, habe ich auch ein paar schräge Sachen gesehen. Und dann gibt es eben auch ein riesengroßes Techno-Zelt, das eben durchgeht, bis dass die anderen Bühnen dann wieder aufsperren. De facto.
18.
Ist das das, wo es wieder runtergeregnet hat?
Ja. Ja, 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 ja. Da ist genau. Da ist ja, ja, genau. Die Suppen runtergekommen, genau. Und da bist glaubt, du hast glaubt, du hast in einem ja, Regenzelt.
Dabei war es nur der Schweiß. Es war einfach ein Zelt.
Aber es war ein Zirkuszelt. Ja. Ein
großes das Kondenswasser.
Bist
ja, ja. Ja. Ja, das ist Sonne, Mond, Sterne, Festival, auch beim
Zelt. Und dort kannst eigentlich 7 Tage durchmachen und nach 5 Tagen ist uns auch, also ist uns auch wirklich die, da hab, damals wer mit war, hat er dann gesagt, weil wir, also sagen wir, die Sanitärgeschichte ist dort jetzt nicht so super.
Ja, damals.
Damals. Genau. Mhm. Ja, das ist sicher schon anders. Und damals hat jemand, der mit war, ich nenne keinen Namen, hat gesagt, sie hat das erste Mal in ihrem Leben, wo sie sich hinsitzen will, andockt. So, wir wollen jetzt keine Details haben. Dixi Klo, wo du antragst. Also, ich muss sagen, allein die Vorstellung.
Ja, das bringt kennt mich, jeder, was auf ein Festival schon seit Jahren geht.
Bringt mich zum nächsten Jackass-Film. Das Intro schon gesehen? Hm? Ich glaube, jetzt die, wo sitzen sie in ein Fuß.
Das haben sie aber schon mal gehabt, wo sie es aufgeschissen mit Kran. Boah, Alter. Da durch dran. Wir haben das vor kurzem gehabt. Ich auf ein Festival, ich kann mich erinnern, bei Noborock, wo du aufmachst und da steht die Pyramide schon raus und da haut die wer um, aber mit der Tür nach vorne. Alter, was tust du da? Was? Lerlen, sagt's mir, was tust du da? Du kannst nicht raus.
Ja.
Ja, da fällt in die
Worte. No further ado, also da fällt mir auch nichts ein. Hey, ich würde jetzt einmal Folgendes vorschlagen. Wir haben wunderbare Einblicke gekriegt. Also nur mal kurz zusammengefasst, Rock im Dorf AT, korrekt? Mhm. Danke. Und wenn es noch Tickets braucht, schnell sein, hinschauen, wird sicher eine mega geile Geschichte. Und schaut so aus, wie wenn es wieder geil wird. Mhm. Das ist natürlich jetzt, ich weiß, man kann es nicht beeinflussen, aber es ist gut, wenn Jay ist.
Genau.
Herr Stürmer, ich würde sagen, mit dem machen wir, lassen wir es heute einmal, weil wir haben nämlich nur ein geiles zweites Thema, aber
genau,
das wird es in wenigen Wochen dann geben.
Genau, das behandeln wir beim nächsten Mal, weil der Erich hat noch eine zweite Kompetenz, eine große.
Ach, so. Habe ich das?
Ja. Wir hoffen es.
Also jetzt einmal vielen Dank für deine Einblicke, vielen Dank für das, dass du Zeit genommen hast. Rock im Dorf ist richtig, richtig eine coole Geschichte, vor allem, weil das für diese, wie hast du gesagt, Anti-Landflucht einfach ein Baustein ist, den Gemeinden einfach brauchen. Und darum danke für dein Engagement. Ich glaube, es ist wertvoll und es bringt was.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, ich meine, es ist anscheinend dann cool für die künstliche, für die Kirchdorf-Intelligenz.
Bin
mega geil, bin angebürtige Kirchdorfer, das sieht man wieder. Und ja, zum Abschluss, bleibt sauber. Und heute haben wir schon ein paar Mal drüber geredet. Scheiß mir nicht ganz Tobi.
Ja, und schaut aufs Rock im Dorf. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Lasst es euch gut gehen und genießt die Sonne.
Für euch.
Ciao.